Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 256. Mein Name ist Lurch, René. Außerdem mit dabei der Musterschüler Marvin.
Was geht ab?
Der dumpfe Basti.
Gute.
Und der Besserwisser Dennis.
Aha, okay, servus, hallo.
Hier kriegt jeder seinen Fett ab, aber auch wirklich jeder. Ja, Fett abgekriegt haben auch wir am Wochenende gegen Ingolstadt. War das schlechteste Bundesligaspiel, was wir bislang gesehen haben? Ja oder ja?
Also das schlechteste Bundesligaspiel, was wir jemals gesehen haben, das würde ich nicht
unterschreiben. In dieser Liga, in dieser Saison meinst du wahrscheinlich, ja. Oder? Ja, aber doch, das also, kann schon sein.
Es war schon hart, aber es war natürlich auch, das Spiel hätte einfach noch 100 Minuten oder noch länger dauern können und wir hätten kein einziges Tor gemacht. Das war einfach so ein totaler Kacktag und du hast einfach vorne überhaupt nichts hinbekommen. Hinten hatten wir natürlich dann auch noch extremes Pech, wozu wir jetzt sicherlich auch gleich noch kommen. Aber also ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass wenn die Sachen, die einigermaßen in Ordnung gelaufen sind, die nächsten Spiele ein bisschen mehr werden, dass wir dann auch wieder mal ein Tor vorne schießen. Aber gut, es war schon hart.
Was ist denn da noch halbwegs gut gelaufen? Ich kann mich an nichts erinnern, was mir in Erinnerung geblieben wäre, was ich als halbwegs gut auch nur empfinden würde. Ich war
ach, die Chance von Seferovic zum Beispiel, wenn er da ein bisschen abgeklärter ist und nicht da total, das war ja ein schlechter Rückpass. Also das ist eine Chance, wenn du dir die Chancen rausspielst, auch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das war kurz vorm 1-0 von Ingolstadt, hatten wir, glaube ich, die Chance mit einem Rebic, der steil reingibt und eben Meier einen Ticken zu spät kommt in der Mitte.
Ja.
Das sind Sachen, wenn das Tor fällt, sieht die ganze Sache auch anders aus. Wir sprechen sicherlich auch dann noch über den Elfmeter und so weiter. Es war halt einfach ein gebrauchter Tag.
Fürchterlicher Tag. Es war ein ganz fürchterlicher Tag, der mich absolut wütend gemacht hat. Da sitzt du mal, da kannst du nicht ins Stadion, weil du arbeiten musst, hast aber die ganze Zeit die Glotze an, guckst dir dieses Spiel an und denkst, meine Güte, was ist denn mit diesem Verein los? Aber ich habe ehrlich gesagt schon relativ früh so das Gefühl gehabt, so richtig kommen sie heute nicht ran. Und Ingolstadt war, das war auch die Vermutung, die ich hatte, das war auch das, was ich befürchtet habe, die waren einfach nicht so, wie ein Tabellen-17. normalerweise man sich vorstellt. Die waren aggressiv, die waren bissig und die wussten schon, wie sie die Eintracht hier unter Druck setzen können.
Die sind von vornherein drauf, ja.
Marvin, wir haben es ja eigentlich fast hier schon angekündigt letzte Woche. Wie die auftreten werden und genau das haben sie gemacht und du hast halt gesehen, dass die sehr, sehr hoch gestanden haben und das hat der Eintracht gar nicht gepasst. Du hast teilweise bei Radetzky gesehen, dann haben die zwei Stürmer von Ingolstadt haben einfach die Verteidiger zugestellt und da musste die Eintracht auch erstmal überlegen, was machen wir denn jetzt? Ja. Und da kommt es dazu, was der Dennis noch gesagt hat, dass wir mit Sicherheit nicht so viel Glück hatten an dem Tag und dann wird dieser X-Faktor, den wir auf unserer Seite die ganze Saison hatten, der kann dann auch schnell mal umschlagen und genau das passiert und das ist im Endeffekt, jetzt hört sich wieder platt an, aber das ist ein gebrauchter Tag und ich hoffe nur, dass der nicht so krasse Auswirkungen haben wird, aber ich fürchte doch, dass er das haben wird, ehrlich gesagt.
Es war ein richtig schlimmer Tag. Ja, aber René, sag.
Was ich mich halt gefragt habe, wie Dennis schon so richtig gesagt hat und Marvin Aufmann hat relativ früh gesehen, dass in diesem Spiel für uns eigentlich nichts geht. Im Prinzip hätten wir nach 15 Minuten abpfeifen können, weil wir hätten sowieso kein Tor mehr geschossen. Was ich mich aber gefragt habe, relativ zum Anfang, für mich machte die Eintracht den Eindruck, als wenn sie sehr orientierungslos ist und so ziemlich verkrampft. Und ich habe mich jetzt gefragt, ist es, weil man zu leichtsinnig war und Ingolstadt als zu einfachen Gegner gesehen hat und überrascht war mit der Art und Weise, wie die da aufgetreten sind? Oder, zweite Theorie, hat man sich zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt, weil diese ganze Diskussion um Europa, und ich weiß, jetzt bemühe ich da wieder Klischees, zu früh gekommen ist und ist diese ganze Druckgeschichte einfach zu früh über der Mannschaft eingebrochen.
Ich glaube, weder noch. Ich glaube, weder noch.
Ja.
Weil ich denke eigentlich, dass wir einfach noch nicht weit genug sind, auch die Mannschaft natürlich herbe Rückschläge einstecken muss. Da hast du einfach das Problem, wenn ein Gegner dann so spielt, wie Ingolstadt das gemacht hat, und Marvin hat es ja auch gleich schon gesagt gehabt, die waren nicht schlecht, die waren nicht wie ein 17er, sondern die waren richtig bissig, die haben unser Spiel sehr, sehr schwer gemacht, und da sind wir von der Mannschaft her, gerade auch mit der aktuellen verfügbaren Mannschaft, denn es waren ja doch einige Ausfälle zu bemängeln, haben wir einfach die Mittel momentan nicht, um da zumindest, wenn das Glück dann auch noch fehlt oder auch noch Pech dazukommt, dann gewinnst du so ein Spiel nicht und holst auch gar keine Punkte. Das ist einfach das, was eigentlich da passiert ist, denke ich zumindest.
Sehe ich auch so. Ich wollte mir das eigentlich nur beipflichten. Also ich finde, dass man nicht anfangen sollte, zu viel da rein hinein zu interpretieren. Weil die Sachen, wir haben sie vielleicht ein bisschen ignoriert und wir haben das mit Husti, haben wir auch schon nicht so gut gefunden.
Hallo?
Da war er kurz weg. Wo ist er? Basti? Hatte er nicht am Anfang noch gesagt, er hat irgendwie Probleme mit seinem Setup?
Das war der erste Spruch, ja.
Ja, dann macht
gut,
ihr mal.
Marvin, ne?
Marvin, mach du mal weiter. Ich guck mal, was mit dem Herrn Basti ist.
Also was ich ja im Grunde sagen wollte, jetzt bin ich komplett raus hier. Er ist ja fürchterlich hier heute. Mann, Livestream funktioniert auch nicht, wenn ich das hier so richtig sehe.
Ja.
Geht ja gar nicht.
Ich versuche da auch mal gerade dagegen zu treten. Überbrücken Sie, Herr Marvin.
Ja, also, was ich im Endeffekt sagen will, ist, dass es immer solche Spiele gibt, wo du schwerer reinkommst. Und genau so war das natürlich heute. Das war ein Spiel, nicht heute, sondern am Samstag. Es war ein Spiel, wo du natürlich nicht gleich den Anschluss gefunden hast, wo du dich reinkämpfen musst. Aber das Problem ist, dass die Eintracht es nicht hinbekommen hat, sich dementsprechend reinzukämpfen und das auch ein bisschen hat vermissen lassen. Und das ärgert mich. Mich ärgert nicht die Tatsache, dass du da grundsätzlich erstmal schwierig reinkommst. Du merkst, du spielst gegen einen frischen Gegner. Ingolstadt war bemüht. Die haben halt Bock gehabt. Die haben sich noch bei weitem nicht so unten gesehen, wie sie tabellarisch stehen. Aber die Eintracht muss sich dann halt rankämpfen, muss sehen, dass sie wieder irgendwie ein bisschen den Fuß auf den Boden bekommt. Und das war nicht der Fall. Und das hat mich im Endeffekt aufgeregt. Denn dann haben wir Chancen bekommen und haben die dann nicht verwandelt. Somit ganz klar, Seferovic war für mich ein ganz markanter Schwachpunkt an diesem Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine Frechheit, wie man einen Elfmeter schießen kann wie Hasebe. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für, wenn du weißt, dass deine Mannschaft mit 10 Mann momentan auf dem Platz ist. Ja, wir haben schon einen, der mit Rot runtergehen musste. Und dann weißt du, dass du hier eine schwierige Situation hast. Und dann hast du die Chance, hier ranzukommen. Und dann schießt du so einen blöden Freistoß und noch viel beschisseneren zweiten Ball, dass du den da nicht mehr denkst.
Der Nachschuss, der hat mich noch viel mehr aufgeregt. Also die Diskussion hatten ja die Damen und Herren drüben bei 93 auch schon. Was ist ein gut geschossener Elfmeter? Wenn man da Axels Maßstäbe anlegt mit ein gut geschossener Elfmeter ist einer, den man nicht halten kann, dann war der von Ingolstadt, der war definitiv in der Kategorie gut geschossener Elfmeter. Weil
ja,
der
das,
war
klar, auf jeden
kräftig,
Fall.
Der war platziert.
Aber natürlich auch viel Dusel dabei, ja. Mhm.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn er so schießt, dass er das Ding dann halt auch mal irgendwie gegen die Latte setzt, ja, aber dann wie Hasebe dann im Nachschuss vor einem leeren Tor das Ding mit so einer Wucht da drauf zu schieben, also bitte.
Völliger Quatsch gewesen, ja. Also ich hab auch noch zur Diskussion, ich glaube, Kovac hatte das auch ins Spiel gebracht. Ihm hat ja auch die Situation nicht gefallen, dass die Spieler eigentlich schon gejubelt hatten, anstatt nochmal nachzusetzen. Die haben den Ball schon als sichere Beute im Tor gesehen und sind nicht noch nachgegangen, um noch eventuell einen Abpraller oder sonst was noch nachsetzen zu können. Da waren die Ingolstädter etwas heller. Deshalb auch selbst der Nachschuss, wenn der an die Latte geht und es drückt noch einer irgendwie mit den Ball dann drüber, muss man wirklich sagen, ist eine Kritik. Das passt zu dem, was der Marvin ja auch schon gesagt hat. So der letzte Bissen, der letzte, ach jetzt hier, da ist man unkonzentriert
Fokus,
schon.
Der Fokus
genau,
fehlt
der einem. Fokus
und das
fehlt.
Nervt
genau.
Mich. Und das sind so Dinge, du darfst normalerweise nicht so leicht gegen Ingolstadt verlieren, zu Hause überhaupt nicht, das waren drei ganz sichere Punkte. Dass du dann so verlierst, wie du verlierst, war ja auf Ingolstädter Seite absolut verdient. Die haben das an dem Tag besser gemacht, die hatten ihr Eintracht wesentlich besser im Griff und wir wussten kein großartiges Mittel dagegen zu setzen, aber wir haben die Chance, die uns ermöglicht haben, die haben wir nicht genutzt. Und dann gehst
kläglich,
du nach Hause.
Nicht genutzt,
dann gehst du nach Hause und musst dich nicht beschweren, dass du hier 3 Punkte im eigenen Haus verschenkt hast. Und das nervt mich eigentlich, weil ganz ehrlich, ich will, dass wir gegen diese Gegner wirklich andauernd gut aussehen. Das ist unser Hauptgeschäft, das ist unser Kerngeschäft. Und wenn wir das vernachlässigen, dann wird es auch irgendwann in der Tabelle wieder sich ganz anders bemerkbar machen, was total ungünstig für uns ist. Und da müssen wir jetzt auf der Hut sein. Das ist alles noch kein Drama, das ist noch kein Ende, aber das ist auf jeden Fall ein ganz deutlicher Warnschuss und der muss jetzt verstanden werden. Mhm.
Bin ich voll bei dir, Marvin. Die beschworene Heimstärke gerade und dann sagst du noch, oh, jetzt musst du eigentlich nur alle Heimspiele gewinnen und dann hast du hier Gegner, die sind schlagbar und dann vergurkst du es gleich die Woche drauf gegen Ingolstadt zu Hause mit 2-0. Musst natürlich auch sagen, ja. fürchterlich ist auch, und da muss man einfach Kritik, finde ich, zulassen, die Kaderplanung, dass du im Winter nicht auch nochmal zugegriffen hast, auch einmal für einen defensiven Mittelfeldspieler, aber auch für einen Innenverteidiger. Denn wir haben ja gesehen, Abraham, auch bevor der mit Rot vom Platz gestellt wurde, worüber wir ja gleich sicherlich noch sprechen, die Situation vor dem 1-0, wo er wirklich einfach fahrig wirkt, nicht im Fokus, das ist ein schöner Ausdruck, den man wirklich, der passt so richtig, hat er auch nicht so wirklich ins Spiel gefunden. Er hatte auch viele Probleme, mag sein, dass er noch nicht hundertprozentig fit war wieder und so weiter, aber das liegt einfach auch, weil die Personaldecke es nicht hergibt. Und wenn ich mir dann jetzt den nächsten Spieltag angucke und sage, oh mein Gott, was haben wir denn jetzt für Ausstellungen, muss man sagen, wurden Kaderplanungsfehler gemacht, auch wenn du natürlich jetzt ein großes Verletzungspech hast, plus noch eben die Sache mit der roten Karte und auch noch die, ich glaube, es ist die 10. Gelbe für, wer fehlt noch, Mascarell, glaube ich.
Mascarell hat die 10. Gelbe bekommen, genau, das war ja die Aktion, wo er weggerutscht ist und merkt, er kommt nicht mehr irgendwie an den Ball und schmeißt sich quasi drauf mit der Hand.
Es war natürlich auch nicht
toll, aber... Ist auch so ein bisschen dämlich, vor allen Dingen, wenn er weiß, dass du für sowas dann nachher deine 10. gelbe Karte bekommst. Also, da waren sie alle so ein bisschen Banane.
Auch schon, glaube ich, schon in der Anfang oder Mitte der ersten Halbzeit war die Aktion. 5. oder 6.
Minute irgendwie sowas.
Also, denkst du auch, was ein Mist, kannst dir nichts mehr erlauben. Aber gut, das zeigt einfach nur, an dem Spieltag waren sie einfach alle nicht fit. Was ich eigentlich nur nochmal mit in die Diskussion bringen wollte, war... Es sind meiner Meinung nach an ein paar Stellen auch wirklich Kaderplanungsprobleme da, die man vielleicht hätte im Winter schon erkennen können, müssen, um gerade wenn du den Anspruch hast, du willst dich oben in der Tabelle halten. Denn Hector ist einfach eine Alternative hinten.
Du sprichst so viele Punkte an. Ja, ich verstehe,
sorry,
das,
Marvin, dann machen wir erstmal genau. Ja,
genau, wir müssen
Fokus
ein bisschen
behalten. Ja, wir auch genau. Den Fokus behalten.
Ja, sorry, genau. Marvin, das, also ja. Ich meine, wenn wir jetzt alle Themen abdecken, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Also deswegen, René, wo wollen wir jetzt weiter verfahren?
Gehen wir es doch vielleicht einfach mal mit den Dingern mal chronologisch durch. 10. Gelbe für Mascarell hatten wir gerade eben, war halt einfach saudämlich, kann er sich sparen. Dann vielleicht einfach mal so über das Gesamtkonstrukt Abraham. Beim 1-0 ist er irgendwie total weg vom Gegenspieler. Mhm. Und bei diesem Zweikampf kommt er halt eigentlich auch zu spät. Und ich weiß nicht, was ihn geritten hat, aber da mit der offenen Sohle so reinzugehen, kannst du dir halt eigentlich auch sparen an der Stelle.
Ja, ist wirklich
war wahrscheinlich noch nicht, war mal, noch nicht mal ganz beabsichtigt. Machte
ich auch
also
nicht,
irgendwie nein. Mehr so den Eindruck, als wenn er sich das anders
ungeschickt.
Gedacht hat und dann, genau, ungeschickt und dann aber einfach in der Aktion schon merkt, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern und dann. Ja.
Ja, zwei Spiele Sperre ist meiner Meinung nach noch im Rahmen. Er ist, glaube ich, ja auch Wiederholungstäter, oder? Er hat doch schon mal irgendeine rote Karte bekommen, ja. Vor kurzem erst. Ja. Also da ist es wirklich noch eine Situation, wo anscheinend auch berücksichtigt wurde. Er hat nicht versucht, den Spieler wirklich da zu verletzen und mit offener Sohle reinzugehen, sondern er war ein Tollpatsch und hat das Bein nicht mehr wegbekommen. Genauso auf der anderen Seite. Lecky war es ja, glaube ich, gewesen. Das war ja eine ähnliche Situation.
Wirklich. Die aber
Basti, wie hatten wir das oben denn gesehen? Also die rote Karte, gab es das? Hast du das besser gesehen als wir da unten?
Bildschirm? Ja, gut, da gibt es ja noch Fernseher dort oben.
Genau.
Ja, es sah ein bisschen unglücklich aus. Es sah aber so aus, als hätte er es nicht so richtig gerafft. Also natürlich bist du, wenn du im Stadion bist, schreist du erstmal natürlich scheiß Schiedsrichter, wie das halt so ist und bla bla. Aber gut, das ist eine wahrscheinlich vertretbare Entscheidung, unglücklich. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich vorhin unterbrochen wurde, aber wir sind jetzt wenn wir jetzt bei Abraham nur sind, du hast ihn dann vielleicht schon angemerkt, dass er noch nicht ganz da ist, so, also so wirklich wach war nach seiner Verletzung noch nicht, also ist natürlich blöd und zeigt aber natürlich auch die Alternativlosigkeit, die wir haben, dass so jemand, der so gerade erst wieder fit geworden ist, dann direkt spielen muss. Ja, gut, Dennis hat es auch schon angesprochen, aber wir werden bestimmt noch auf die Kaderplanung zu sprechen kommen.
Ja, ja, aber das ist natürlich ein guter Punkt, ne? Also das dann, dann merkst du halt, naja, hat noch nicht wieder die Fitness, die vielleicht für so ein Spiel auch wichtig ist, ja, und die Spielpraxis, ne? Und dann, ja, für mich war es im Endeffekt, also ich habe mich ursprünglich aufgeregt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er letzter Mann gewesen ist. Und da
genau, das war das, was ich auch gedacht habe. Also du hast gedacht, das war wegen der Notbremse, dann denkst du, ja, Hasebe ist doch noch da. Und ja, dann siehst du halt im Nachhinein schon, dass es unglücklich mit der offenen Sohle ist. Es na, ist auch, so, ja, ich glaube nicht einmal, dass man jetzt dem Schiedsrichter, kannst du natürlich keinen Vorwurf machen.
Nö,
ich stelle die These auf, dass es 50-50 ist. Also es gibt, ich glaube, 50% anderen Schiedsrichter zeigen da halt gelb und ermahnen ihn sehr schroff. Also
genau, das genau der Punkt. Kannst du geben, gekommen, musste nicht. Ja? Genau. Ist aber trotzdem auch blöd, wie Abraham da halt einfach agiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein erfahrener Spieler, dann weiß ich auch, wie ich in der Situation umzugehen habe. Finde ich auch insofern, er hat schon für andere Dinge keine rote Karte gesehen, jetzt hat er mal für eine rote Karte bekommen, für die es jetzt nicht zwingend hätte rot geben müssen. Aber im Grunde, ich finde, es war irgendwo eine vertretbare Entscheidung und außerdem bringt es auch nichts, wenn wir das jetzt hier großartig kritisieren. Es wird sich eh nichts dadurch ändern und wir sind jetzt auch nicht in den Schiedsrichterstrudel gekommen, wo wir jetzt dauerhaft negative Entscheidungen gegen uns haben. Insofern ist das alles okay. Es ist halt einfach scheiße gelaufen. Das muss ich sagen und da muss ich Abraham... Ist wirklich
scheiße gelaufen, ja.
Ja, also ich meine, ist halt kacke, ne? Du bist halt relativ im Spiel drin und musst dann plötzlich nur noch mit 10 Leuten spielen. Und dann passiert dir halt dann noch zusätzlich die Situation, dann können wir mal da weitergehen. Ja, und dann ein bisschen später kommt dann die Verletzung von Vallejo. Und das ist halt dann wirklich so einer der Knackpunkte, ja?
Ich würde gerne noch einmal kurz zu dem Thema Abraham, weil mir das gerade eben in der Diskussion ein bisschen zu kurz kam. Es kam relativ schnell nach der roten Karte, die man aus meiner Sicht ganz klar eigentlich nicht nur geben kann, sondern auch geben sollte, weil gefährliches Spiel, aber ist persönliche Meinung, die Diskussionen auf, dass es die rote Karte eigentlich nur gegeben hätte, weil Abraham derjenige wäre und jemand anders hätte sie nicht bekommen. Seht ihr das auch so?
Wüsste ich jetzt nicht, warum. Wie ist das denn gemeint? Weil Abraham generell als rohes Spiel bekannt ist oder worauf ist das begründet, dass Abraham das jetzt bekommt? Also wäre mir jetzt nicht in den Sinn gekommen. Ich fand es auch, wie du, René, dass es der Fuß hat da nichts zu suchen. Es war ein bisschen tollpatschig und dementsprechend blöd gelaufen. Vertretbar rote Karte. Der Schiedsrichter kann sich jetzt auch nicht 10-mal die Wiederholung angucken, kann sagen, vielleicht hat er doch. Und wo guckt er denn jetzt genau hin? Ich glaube, er guckt von hinten schräg, sieht, dass das Bein da oben ist, sieht auch, dass das Bein weiterhin gestreckt ist, nicht komplett zurückgezogen wird sofort. Also meiner Meinung nach ist es eine rote Karte, das kann man schon geben. Und dementsprechend glaube ich, das wäre bei jedem anderen Spieler auch so gewesen. Ob da ein Vallejo, ein Otschipka oder ein Chandler das macht, wüsste ich jetzt nicht. Oder wie seht ihr das?
Sehe ich auch so.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Okay, da sind wir uns da zumindest schon mal einig. Mhm. Gut, wo wollten wir weitermachen, bevor ich da reingesprungen
bin? Ja, Verletzung von Vallejo.
Vallejo, genau. Vallejo, ja. Das ist halt einfach, ja, blöde Situation, wenn der eine Innenverteidiger mit Rot irgendwie vom Platz geht, dass du dann die zweite Stütze da hinten drin halt mit einer Verletzung verlierst, die ja auch relativ schnell kam. Ich glaube, das war irgendwie auch 30. Minute, irgendwie sowas.
Genau, und ist ja dann zur Halbzeitpause raus, ne?
Ne? Der ist zur 45. raus. Ja, ich weiß nicht, ob es noch.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, halt doppelt doof, weil natürlich jetzt auch gerade mit Blick auf die nächsten Spiele, wo wir ja dann auch gleich uns zur Genüge damit beschäftigen werden, halt eigentlich ohne Innenverteidigung aufläufst. Mhm. Erschwerend kam für mich an dem Spiel gegen Ingolstadt hinzu, dass du eben nicht nur beide Innenverteidiger verloren hast, die deine Stütze da hinten sind, sondern für mich Hasebe auch mal abgesehen von dem Elfmeter halt auch einfach einen schlechten Tag in der Verteidigung hatte. Ich möchte einleiten auf die Aktion, die zum Elfmeter für Ingolstadt geführt hat, wo Hasebe versucht irgendwie, Lecky war es, glaube ich, den Ball abzunehmen, von Lecky geblockt wird und anstatt einfach weiter zu spielen, weil der Gegner 5 Meter vorm eigenen Strafraum weg ist, beide Arme in die Luft reißt und er erstmal anfängt zu reklamieren, während der Gegenspieler sich in aller Ruhe den Ball nimmt und von ihm wegsprintet und dann der schon 2 Meter weg ist, bis Hasebe wieder ins Spiel geht. Welcher Bundesliga-Profi macht denn sowas?
Ich habe mich an dem Tag wirklich über Hasebe mehrfach geärgert, gewundert und bin auch heute noch nicht zu der Erkenntnis gelangt, warum das jetzt genauso passiert ist, wie es passiert ist. Das wird er uns irgendwann nochmal erklären müssen. Ich hoffe, vielleicht sorgt er im Laufe der Saison noch für andere Erfolge, dass wir dann nicht mehr drüber sprechen. Aber das war echt blöd. Also er hat auch keinen guten Tag gehabt. Es hat sich wie ein roter Faden durch diese 90 plus Minuten gezogen und war definitiv einer der vielen Downer-Punkte.
Ja. Ja, und dann Michael Hector oder wie Etienne ihn bei Bundesliga nannte, die Bratwurst, den kannst du auch für nichts mehr gebrauchen. Also
weißt du, ganz ehrlich, ich hab das vor ein paar Wochen gesagt. Ne? Ich habe vor einer Woche gesagt, dass ich kein gutes Gefühl dabei habe und habe wirklich echt ein bisschen, also jetzt kein Shitstorm auf gar keinen Fall, aber ich habe wirklich Kritik dafür abbekommen, wo mehrfach mir geschrieben wurde, ja, das kannst du ja so nicht sagen, es war jetzt ein Spiel und so weiter und so fort, aber ich sehe das halt schon an den Anlagen und ich sehe halt schon, wenn ein Spieler sich nicht dementsprechend bewegt, wie das in der Bundesliga üblich ist und dass er nicht zum Vorteil ist, wie er mit der Mannschaft kommuniziert und leider war das genau der Fall und es ist halt so, dass so ein Spieler, gerade wenn er reingeworfen wird, ist Michael Hector, der in einem funktionierenden Team, wenn alles wunderbar passt, ja, und alle Rädchen ineinander greifen, so wie das teilweise ja in der Hinrunde war, wo er reinkam, dann auch noch ein wichtiges Tor am Schluss gemacht hat, dann kann er auch, wie fast jeder andere Spieler, eine wichtige Ergänzung sein. Mhm. Aber er ist halt kein Spieler, an dem sich andere aufrichten, der selbst in der Lage ist, die Abwehr dementsprechend zu richten, damit die an Stabilität dazu gewinnt. Und das ist leider wieder offensichtlich geworden bei der letzten Partie, dass der Elfmeter dann auch noch ein bisschen unglücklich war. Okay, das Ding hätten wir eh nicht mehr gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wobei ich an dieser Stelle anmerken möchte, dass er gefühlt 10 Minuten vorher schon mal fast einen Elfmeter verursacht
den
hat.
Den Schubser,
wo
das war.
Lescano ihm davonläuft und er ihn halt einfach mal mit ausgestreckten Armen 1/2 Meter nach vorne schubst und Lescano einfach nur im Gegensatz zu sonst nicht fällt, sondern weiterläuft. Ja, weil total, dann wäre der nämlich an der Stelle auch mit Rot vom Platz gegangen wegen Tätlichkeit.
Ja, also er ist halt auch echt ungeschickt. Also das ist halt auch so. Also Hector ist ein lieber netter Kerl, der macht schöne Instagram-Fotos und ist auch bestimmt kein schlechter Fußballer, aber er hat momentan einfach noch nicht das Zeug, was es benötigt, um in der Bundesliga auf dem Niveau dauerhaft fähig zu sein und uns hier in diesen schwierigen Situationen relativ schwierigen Situationen einfach adäquat zu helfen. Das ist für mich ein Fakt. Leute können es auch immer noch anders sehen. Ist okay, dann schreibt mir persönlich, ist überhaupt kein Problem. Then we agree to disagree, überhaupt kein Ding. Aber so sehe ich das. Und ehrlich gesagt, habe ich da Bauchschmerzen. Aber ich muss trotzdem nochmal ihn ganz kurz ein bisschen in Schutz nehmen. Denn für mich war der absolute Genickbruch, das habe ich eben schon gesagt, da war der Basti kurz weg, der absolute Genickbruch war diese absolute Fahrlässigkeit des Unterlassens, einen Elfmeter endlich gescheit zu schießen und dann die Nachschusschance nochmal zu verwandeln. Das sind Dinge für mich, die gehen gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt, geht es einfach nicht. Da muss ich hellauf sein. Ich muss ganz genau wissen, dass ich dieses Ding zumindest in einem Nachschuss noch irgendwie reinhaue und nicht so dämlich verdrödel. Da habe ich mich geärgert und das war der Genickbruch. Danach ging nichts mehr und aus dem Haus. Das fand ich viel problematischer von einem Spieler, der auch schon lang in dieser Mannschaft spielt. Ja, der Hasebe ist schon lang in der Bundesliga, ist schon lang bei der Eintracht. Der weiß, wo es jetzt auch wichtig ist, dass man mal ein Tor macht, dass man halt das eben nicht versenkt. Das kann jedem passieren, aber wenn ich Kritikpunkte sehe, dann sehe ich sie da und dann ist dann mit dem 2-0 beim Hector ist dann auch scheißegal, wir werden eh nicht mehr rangekommen. Das ist so mein Take. So, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, jetzt bin ich ruhig.
Nee, hast ja recht.
Sehe es ähnlich. Also über Hector, ich weiß gar nicht, wem der Marvin da geschrieben hat. Aber das ist ja nicht diskutabel. Das haben wir in der Hinrunde haben wir das schon gesagt. Also ich erinnere mich dran, dass wir das in der Hinrunde schon gesagt haben und dann hat er uns aber noch leid getan. Und dann hat er das mit dem Tor gegen Berlin, diesen späten Ausgleich, auch so ein bisschen gut gemacht. Er war doch dann auch, er hat doch, glaube ich, 2 rote Karten angekriegt und alle haben gesagt, oh, da hat er einen schweren Start. Dann hat er es so ein bisschen aufgerichtet, aber gut. Wir haben das schon angekündigt. Wir haben gesagt, wenn er ein Spiel dabei ist, ist es okay, aber sobald er länger spielt, haben wir Bauchschmerzen. Das bestätigt sich jetzt. Und das hat sich schon länger angedeutet. Und das macht mir ehrlich gesagt ganz, ganz große Sorgen. ehrlich gesagt, dass er jetzt nicht nur der Einzige,
sind Magenkrämpfe.
Ja, das ist der, kann ich gerade wieder ins Krankenhaus zurückgehen und mir Antibiotika abholen. Ja. Das ist unser einzig verbliebener Innenverteidiger. Ist natürlich auch blöd, dass Odones hier neu herkommt, mit dem wir da eh nicht gerechnet haben. Aber er wäre vielleicht wenigstens der bessere Notnagel gewesen. Klar wäre das nicht so geplant gewesen dann, aber es wäre vielleicht trotzdem ganz gut gewesen. Und jetzt müssen wir überlegen, wir, eigentlich sind jetzt unsere vier, ich nenne es jetzt mal, die ersten vier Innenverteidiger sind jetzt weg und das ist ja auch eine Sondersituation. Ja. Vallejo weg, Abraham weg, Russ weg, Odones weg und jetzt haben wir Mike
Anders noch weg.
Ja gut, da zähle ich schon fast gar nicht mehr dazu. Aber
auch nominell Innenverteidiger.
Wir fahren jetzt nach Berlin ohne vier Innenverteidiger mit einem Kader, der sowieso schon so dünn ist. Und das ist halt die üble Geschichte. So ein Spiel wie Ingolstadt hast du immer drin. Ich will auch gar nicht so sehr irgendwie sauer auf die Mannschaft sein, weil
genau,
Hasebe ja. zum Beispiel, Hasebe ist für mich ist es, der spielt eine überragende Saison und ich, wenn ich überlege, wie er manchmal rumgestolpert ist auf Rechtsverteidiger, hat er für mich einen riesen Schritt gemacht. Da will ich ihm auch ein, zwei, drei Spiele verzeihen. Genauso wie anderen Spielern. Okay. Wo ich dann, aber das Problem ist, bei der Eintracht kam jetzt nicht nur das dazu, dass du sagst, ach, heute ging nichts, Ingolstadt hat gewonnen, was jetzt viel schlimmer ist. Dass wir nicht sagen können, abhaken, weitermachen, sondern wir tragen viel zu viel Mist aus dem Spiel mit. Da ist so viel Mist passiert. Rote Karte Abraham, Verletzung Vallejo. Du hast das Gefühl, ja, das ist Mascarell gesperrt. Das ist das viel Schlimmere, als dass du jetzt so gegen Neustadt verlierst. Die Eintracht spielt über ihren Verhältnissen, das müssen wir auch festhalten.
Ja.
Jetzt ist die Eintracht so ein bisschen mal wieder zurechtgestutzt worden, gezeigt, hier Leute, wenn ihr nicht komplett am Limit spielt, hat der Kovac sogar auch gesagt, wenn ihr nicht komplett am Limit spielt, dann sieht es so aus. Dann gewinnt ihr in Leverkusen nicht, dann verliert ihr auch mal zu Hause gegen Ingolstadt, wenn ihr Pech habt. So. Die Eintracht würde natürlich wenn zehnmal dieses Spiel stattfindet gegen Ingolstadt, gewinnt die Eintracht vielleicht fünf. Ist halt aber, es war jetzt ein von den anderen fünf. So.
Ja.
Aber was mich viel nachdenklicher macht, ist, dass wir jetzt komplett aufgezeigt kriegen, was der Dennis auch schon gesagt hat, dass Fehler, die wir trotz, und wir haben es ja, obwohl es gut gelaufen ist, trotzdem immer wieder mal angesprochen, zu sagen, ja, das verstehen wir nicht, das verstehen wir nicht, das verstehen wir nicht. Wir haben im Sommer ständig darauf gewartet, dass endlich dieser Sechser kommt. Dann kam er nicht, da haben wir schon gesagt, das ist riskant, weil wir dachten, Husti ist jetzt auch nicht der stabilste. Ja, dann ist Husti, hat sich dann verletzt, was auch abzusehen war. Ja, und dann wird er auch noch verkauft. Und du holst fast keinen Ersatz. Sag ich ja, jetzt will Besuschkow jetzt nicht angreifen, aber ich sag mal, du holst keinen Ersatz.
Ja.
Ja, und jetzt stehst du da. Dass Mascarell mit seiner Spielweise auch nicht jedes Spiel machen wird, das hätte uns auch klar sein müssen. Und ich find's komisch, dass man nicht irgendwie das bisschen forciert hat, weil das ist ja sehenden Auges. Das ist jetzt nicht wie eine Innenverteidigung, dass jetzt alle vier ausfallen und denkst, oh shit, sondern da gab's eh nur zwei.
Ja.
Also es gab im Endeffekt nur zwei. Da musst du doch damit rechnen, dass du auch irgendwann mal einen dritten brauchst.
Also ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass die finanziellen Mittel wirklich nicht da waren. Ich weiß, und wir haben ja auch eine Historie, dass wir Dinge erstmal negativ vorausgesetzt haben. Aber ich will jetzt mal einfach mit diesem positiven Ansatz sagen, ich gehe davon aus, dass sich ernsthaft darum bemüht wurde, eine Verstärkung zu verpflichten. Ja? Dann haben sie es anscheinend finanziell nicht geschafft. Dann sind die finanziellen Mittel wirklich so eng beschnitten, begrenzt, dass wir hier gar keine Verpflichtung tätigen können. Das muss uns natürlich auch in anderer Hinsicht zu denken geben, bezüglich Sponsoren und so weiter und so fort, auch für die laufenden oder für die nächste Saison dann. Also das ist jetzt mal positiv vorausgesetzt. Ne? Hätte man das Geld gehabt und hat es nicht gemacht, dann ist es natürlich vielleicht noch viel schlimmer, denn da sind ja offensichtliche Punkte, Schwachpunkte einfach gewesen. Basti hat schon gesagt, defensives Mittelfeld, Innenverteidigung irgendwo auch. Ganz klar, defensives Mittelfeld haben wir, glaube ich, gebetsmühlenartig hier Milliarden mal wiederholt. Das ist wahrscheinlich jedem Hörer auch schon zum Halse raushängt, was ich auch absolut verstehen kann. Aber es sind halt einfach so Punkte, die musst du lieber doppelt und dreifach besetzen, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gab. Wir waren bei den Fahndungsprozessen nicht dabei. Fakt ist, dass halt da nicht nachgebessert wurde, obwohl es hätte werden müssen. Und jetzt haben wir die Situation natürlich mit Verletzungspech und allem drum und dran, dass wir hier echt mit einem Kader hinfahren, der total ausgedünnt ist. Und einen Punkt will ich noch ganz kurz erwähnen. Wir reden nie immer noch über die Defensive. Fakt ist aber, dass die Offensive uns auch kategorisch im Stich lässt hier.
Ja,
ne?
da wollte ich auch gerade hin. Also es bringt dir ja nichts, dass du einen Bereich hast, der mehrfach besetzt ist, weil im Sturm haben wir vorher gesagt, das ist ein super besetzter Sturm. Und was sehen wir jetzt seit 2, 3 Spielen, dass unsere Offensive, und das liegt ja jetzt nicht nur daran, dass wir im Mittelfeld keine Kreativität haben, auch nicht auf die Kette kriegt. Wir hatten im Spiel gegen Ingolstadt 15 Schüsse aufs Tor, davon 10 im 16er von Ingolstadt. Und wir machen keinen Ball davon rein.
Ja, aber das ist ja trotzdem von vorne weg erstmal, wenn wir jetzt, ich nehme jetzt den Ansatz von Marvin auf, und das ist ja trotzdem erstmal positiv, dass du überhaupt 15 Schüsse hast. Und ich finde zum Beispiel, dass man Rebic eigentlich nicht viel vorwerfen kann. Er hat an gewissen Stellen Pech gehabt. Mit die Kröte Meier haben wir, hat Hübner auch schon mal gesagt, die musst du schlucken, wenn er nicht trifft, dann sieht es halt so aus, wie es jetzt aussah. Wer mich momentan eigentlich nur vorne stört, ist eigentlich Seferovic, weil der irgendwie...
Ja, der ist ein totaler Ausfall.
Als hätte er schon abgeschlossen. Das ist übel, ja. Also der wirkt so, als hätte er abgeschlossen. Ich erinnere mich auch an einen unmotivierten Rückfehlpass, der fast auch zu einem Gegentor geführt hätte. Dann diese klägliche Szene. Also er wirkt momentan nicht ganz frisch. Aber ich würde trotzdem noch nicht... Also ich würde euch da nicht zustimmen, dass wir eine offensive Problem haben. Aber ich finde trotzdem, dass wir da wenigstens genug Auswahlmöglichkeiten haben und ich da das Gefühl habe, das klar, das kann jetzt mal 2, 3 Spiele nicht klappen, aber da wird uns, glaube ich, kein langfristiges Problem entstehen, sondern das wird wieder kommen. Die Tore fallen dann auch wieder und dann ich sehe es trotzdem schlimmer, was hinten ist, als das,
das kommt jetzt.
Vorne schlafe ich trotzdem noch ruhig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch trotz Niederlage jetzt, Rebic hat mir schon wieder gut gefallen, ehrlich gesagt.
Ja.
Und ich hoffe, dass er so weitermacht und dann wird sich das, was wir gerade kritisieren, hoffentlich dann erledigen, weil das sind halt Diskussionen, die auch manchmal sich an Zentimetern ausmachen, weil wenn Rebic den Ball spielt, da gut rein, Meier kommt halt echt nur 1, 2, 3 Zentimeter zurück und dann, das hört sich immer platt an und das ist leider auch nicht konjunktiv, aber dann läuft dieses Spiel komplett anders. Es kann sogar anders laufen, wenn Hasebe endlich mal, wenn er sich mal beim Elfmeter konzentriert. Und das ist ein Punkt, den ich auch noch ganz am Rande schnell ansprechen will, was echt, die Eintracht hat echt ein Elfmeter-Problem, weil du gar nicht mehr das Gefühl hast, geil, die Eintracht hat einen Elfmeter, du denkst, okay, die verschießen eh.
Ja, also ich will noch mal ganz kurz den Punkt zuvor aufgreifen, weil ich sehe es halt doch anders, dass ich durchaus das Gefühl habe, dass sich im Mittelfeld der Aufbau nach vorne einfach immer schwieriger gestaltet, dass Barkok auch beispielsweise erneut nicht in der Lage war. Ja, und?
Ich hab gedacht, wir hätten über den Sturm geredet, habe ich es falsch
gesagt. Naja, aber der Sturm fängt im Mittelfeld an, also spätestens da. Also musst du einen Aufbau präsentieren. Natürlich ist es so, dass Seferovic halt momentan unter ferner Liefen ist und eigentlich leider keine Bundesliga-Tauglichkeit hat aktuell, das ist ganz klar. Aber gerade weil wir ja dieses Spielsystem haben, was dann im Endeffekt dann auch mal schnell wachsen kann, ist auch Barkok fällt momentan für mich flach. Was ich aber sagen muss, positiv will ich ganz kurz noch nennen, will ja nicht nur negative Sachen sagen, ich fand Rebic war absolut bemüht erneut, war einer der Aktivposten, einer der wenigen absolut positiven Akzente in diesem Spiel, beziehungsweise einfach Aktivposten, ich brauche nicht noch mehr Attribute dazu finden, hat mir richtig gut gefallen, Rebic, jetzt muss ich aber leider wieder zu was Negativem kommen, denn Meier ist in dieser Form auch keine Verstärkung. Oder wie seht ihr das?
Ja, stimmt also, leider, ja.
Ich glaube, dass das so ein bisschen jetzt die, also gegen Schalke haben wir noch gedacht, geil, guck mal, der spielt nicht und meckert nicht und ist sofort da. Da hat er diese eine Szene nämlich gehabt, weil ich auf Schalke hat er zum Beispiel auch nicht viel, viel besser gespielt, aber da hat er getroffen und das ist, glaube ich, bei Meier so. Wenn er nicht trifft,
ja,
sieht er halt echt schlecht aus und er hätte ja fast schon wieder getroffen. Das Ding ist halt nur, du hast recht, das ist trotzdem, Meier ist ein echter Spieler, den du ganz eigen bewerten musst, weil dir fehlt, wenn du ihn drin hast, fehlen dir an gewissen Stellen Sachen, die er dann ausgleicht, wenn er trifft. Aber wenn er halt nicht trifft, ist er nicht derjenige, der großartig taktisch gesehen Bälle gut verteilt oder auf sich nimmt und irgendwie so Spielmacherqualitäten vielleicht dann hat. Weil das kannst du ja, wenn du ein Spieler bist, der vielleicht jetzt mal das Tor nicht trifft, aber dann kannst du wenigstens wo Bälle halten oder festmachen oder irgendwas. Das hat er nicht. Er ist halt ein Sniper. Also der ist ein Sniper, der wartet und schießt das Ding rein direkt und wenn nicht, dann halt nicht. Und ich bin froh, dass wir so ein bisschen diese Saison so ein bisschen die Abhängigkeit von ihm losgeworden sind, weil irgendwann funktioniert es halt nicht mehr, weil er wird auch nicht jünger. Und ich glaube, er hat einen Mehrwert für uns. Aber Kovac hat es ja probiert und das muss man positiv anmerken. Dass er jetzt nicht da war, kann meine Mama, glaube ich, nicht widersprechen, weil das war gar nichts.
Ja, ich meine, mir tut das auch echt leid und ich will ihm da auch echt nicht böse, aber Meyer ist halt, ich habe so das Gefühl, dass Meyer einfach noch mal ein paar Prozent abgebaut hat. Also er kommt nicht mehr an viele Bälle, wo er es früher noch geschafft hätte. Er ist auch manchmal noch einen Schritt zu langsam. Das kann aber, ich meine, er hat auch keine regelmäßige Spielzeit, ne? Also er ist auch nicht, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, ist er auch nicht jedes Jahr, jedes Mal auf dem Platz aktuell. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Also auch hier hat er durchschnittlich weniger Spielzeit als in den vergangenen Jahren. Dass er vielleicht auch diese Zeit braucht, ist möglich. Aber er ist halt nicht immer diese konstante Verstärkung. Und wenn dann Ehren abfällt und gleichzeitig auch Leute wie Barkok, du kannst hier immer gar keinen Vorwurf machen. Ich finde es total geil, dass Barkok diese Spielzeit einfach bekommt und das ist für ihn auch lehrreich. Also wir haben ja eigentlich auch diesen Luxus, wo wir sagen können, ey, wir haben 35 Punkte. Ist doch super, dass wir so Leute erstmal ranführen können. Das ist für die ein bisschen eine schwierigere Zeit. Aber die lernen das Bundesliga-Geschäft erstmal. Die kommen jetzt rein und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Die können relativ mit befreitem Rücken aufspielen. Das ist halt jetzt die Frage. Wollen wir jetzt sagen, wollen wir uns wirklich davon lösen und wollen sagen, okay, wisst ihr was, hey, Champions League ist da eh Quatsch, ja, und wenn wir ein bisschen Glück haben, kommen wir in den Europacup, aber lasst uns davon nicht unter Druck setzen, sondern lasst uns hier weiter die Möglichkeiten ausnutzen, eine ordentliche Mannschaft irgendwie heranzuführen und das jetzt weiter als Chance nutzen. Vielleicht kann das auch eine Option sein, also dass du weniger den Druck hast, weil der René hat ja eben auch vorhin auch von Druck gesprochen, der jetzt vielleicht zu groß geworden ist. Weiß nicht, kann auch eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, wir schauen jetzt, wie das jetzt hier einfach weitergeht. Jetzt kommt der erwartete Einbruch mit den Begleitumständen, dass die halbe Abwehr halt ausfällt.
Und ich möchte nochmal kurz bei dem Thema einhaken, was Basti gesagt hat. Er gesagt hat, er kann noch nicht unruhig schlafen mit Blick auf unseren Sturm. Also wenn ich mir das angucke von den letzten zwei Spielen, dann schlafe ich da schon ein bisschen unruhig bei dem Gedanken, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sich da irgendwas tut und da irgendwie einer mal in der Lage ist, die Buden zu machen.
Also das sind dann nur zwei Spiele, mein Gott. Also,
ja, also
mir geht's. Wir sind auch die Eintracht. Also wir sind die Eintracht, wir müssen festhalten, dass wir nicht erwarten können, Leverkusen zu verlieren. Und du kannst so ein Heimspiel gegen Ingolstadt, das kannst du verlieren. Ich bin ja eigentlich immer schnell dabei, wenn ich mich aufrege und so. Aber wir müssen, glaube ich, trotzdem ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Weil das noch ist nichts passiert. Ich habe ähnliche Befürchtungen wie der Marvin, ehrlich gesagt. Ich habe die Befürchtung, dass das jetzt losgehen könnte. Und das ist dann eine Mischung, eine gemischte Tüte aus Selbstverschulden, weil du ein bisschen den Fokus verloren hast. Pech, dass jetzt anfängt, es mit den Verletzten irgendwie schlimmer zu werden und du merkst, dass Fabian zum Beispiel nicht da ist, plus die Sperren und plus das Pech, was du sowieso haben kannst. Hm. Und das kann, wenn wir jetzt unglücklich in Berlin verlieren sollten, was auch zu erwarten ist mit dieser Abwehr, dann hast du halt drei Spiele hintereinander verloren. Und dann ist es nicht mal so, dass du irgendwie sagen kannst, boah, der Trainer, sondern da muss man sich an gewissen Stellen, glaube ich, damit abfinden, dass es Pech ist auch. Und dass es vielleicht so ein bisschen eine Erdung ist.
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Mir geht es nicht darum, jetzt hier ein Horrorszenario an die Wand zu malen. Ich finde, die Saison, wie sie aktuell läuft, ist ja immer noch weit über dem, was wir uns gedacht haben. Aber vielleicht, mir geht es darum, entweder zu sagen, entweder wir haben jetzt noch, haben es irgendwie in uns, noch einigermaßen mitzugehen, wenn es um die Europaplätze geht. Weil da ist es nämlich genau die Situation. Hier verlieren wir ganz aktuell massiv an Boden. Das ist halt einfach so. Du musst, um da oben zu landen am Ende des Tages, musst du konsequent, gerade in der zweiten Hälfte des Jahres, musst du auch weiter punkten. Und wir haben jetzt langsam, hören wir ein bisschen auf damit. Wir spielen ja trotzdem noch eine normale Eintracht-Saison, auch in der Rückrunde. Das ist eine normale Eintracht-Saison, die Rückrunde. Ja, ist ja überhaupt kein Drama. Aber wir müssen einfach sehen, okay, was sind unsere Ziele? Wie wollen wir die einfach realistisch gestalten? Wichtig ist weiterhin, dass wir, deswegen sage ich, wir haben die Möglichkeit zu sagen, okay, uns geht es darum, unsere Mannschaft zu stabilisieren. Und wenn wir jetzt drei Spiele nochmal verlieren, dann ist es halt so, dann ist auch kein Drama. Nämlich so kannst du auch angehen. Du kannst sagen, wisst ihr was? Ja, natürlich spielen wir jetzt gegen Berlin. Natürlich holen wir da vielleicht nichts. Und das ist auch kein Drama. Aber wir haben eine Mannschaft, die wir weiter formen wollen. Deswegen setze ich jetzt vielleicht auch Besuschkow gleich rein gegen die Hertha. Der muss auch mal mehr Bundesliga-Luft schnuppern. Auch für die kommende Saison, für die kommenden Spiele auch. Das wäre doch auch nicht verkehrt. Also das kommt immer nur auf den Ansatz drauf an. Wir sind zum Glück einigermaßen in der relaxten Position mit 35 Punkten aktuell.
Das wäre jetzt auch mein Argument gewesen, was sind denn die Ansprüche? Natürlich ist es nicht tragisch, dass du als Eintracht zwei oder drei Spiele in Folge verlierst. Wenn du, und das war ja das, was Kovac auch die Woche wieder gesagt hat, wir sind zwar da oben, aber wir sind eigentlich keine Mannschaft, die da oben hingehört, sondern wenn dein Anspruch ist, wie Marvin sagt, eine stabile Mannschaft zu haben, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du 3, 4, 5 Spiele nacheinander verlierst, aber dann bist du halt auch am Ende nur irgendwo Platz 10 bis 12 und das ist dann auch das, wo du hingehörst.
Ja, aber die, eine Sache muss die wollen wir jetzt denn machen. Jetzt. Es ist ja aber genau. Nicht so, dass wir irgendwelche Alternativen hätten, wo wir sagen können, okay, wir lassen Barkok draußen und lassen jetzt wieder den alten Recken spielen. Die Eintracht hat
Und es sind ja auch viele Leihspieler, wir haben die ja gar nicht mehr im nächsten Jahr, du baust hier teilweise ja. Dann auf Spieler, musst du dann aufpassen, wen förderst du, außerdem finde ich auch, dass die Verantwortlichen auch ein gewisses Zeichen gesetzt haben, dass sie eben den Anspruch offensichtlich nicht haben, oben um Platz 3 mitzuspielen, sonst hätten sie nachverpflichtet, hätten den Kader breiter gestaltet, auch guter an den Punkt. Vakanten Positionen, auch ein Kovac, predigt es jedes Spiel, wir sind keine Top-Mannschaft, erwartet nicht so viel. Also es scheint ja im Endeffekt auch zu sein, wenn es funktioniert, ist es natürlich super und jeder feiert, aber offensichtlich wird ja gar nicht mit den Regionen geplant. Marvin, da bin ich auch voll auf deiner Seite. Man muss gucken, was ist aber jetzt der Ansatz? Denn du hast natürlich ein System aufgebaut mit vielen Leihspielern, um eben über der Qualität, die du eigentlich im Kader hast, zu spielen und eine Möglichkeit zu haben, eben auch oben mitzuspielen. Wenn du jetzt natürlich sagst, wir schmeißen jetzt hier die ganzen, jüngeren Spieler noch hin, die noch nicht so die Erfahrung haben und so weiter, widerspricht so ein bisschen dagegen, weil warum spielt dann Seferovic noch? Der ist weg nach der Saison,
ich auch nicht,
90
übrigens.
Minuten
kann ich
durchgespielt, ist totale Scheiße, dann lässt du lieber Hagota spielen oder sowas.
Ja, oder also, Blum, was ist denn mit
oder Blum?
Mit
Blum, genau. Also es widerspricht, da ist keine klare rote Linie drin und das ist auch, glaube ich, was die Unruhe dann bringt. Man muss mal aufpassen, dass jetzt hier eine klare Veröffentlichung der Taktik auch offenbart wird. Was wollen wir überhaupt und was ist unser Ziel? Ja. Denn wie wir schon gesagt, also die Verantwortlichen haben durch diese Wechselpolitik, nämlich keine Wechsel mehr zu machen, mir eigentlich suggeriert, ja, wir haben den Anspruch. Keine Verpflichtung mehr.
Wir da vom Gleichen reden.
Genau.
Also, ja, interessanter Punkt, ja, okay. Mhm.
Ja, es ist im Endeffekt so, ich sehe es auch so, weil im Endeffekt hättest du auch sagen können, okay, wir gehen ein bisschen ins Risiko und geben ein bisschen Geld vom Sommer im Winter schon aus. Das hat die andere auch schon oft gemacht. Ja, und das ist auch... Das ist auch nichts, was du nicht machen kannst. Also die können nicht sagen, ja, hier ist kein Geld im Portemonnaie, sondern das kannst du alles machen. Gab es vielleicht keinen, wollten sie vielleicht nicht und vielleicht haben sie einen längerfristigen Plan, dass sie sagen, es kann natürlich auch echt sein, dass sie einfach gar nicht in die Euroleague will. Also dass sie sagen, das würde viel zu früh kommen und das würde dann so eine Freiburg-Nürnberg-Mainz-Nummer werden, dass du dann Angst hast, dass du wieder absteigst, wenn mit dem dünnen Kader, der ja auch noch weiter ausgedünnt wird, wenn der ein oder andere Leihspieler weg ist. Weiß ich alles nicht. Aber was mir wichtig wäre und was Kovac aber auch Gott sei Dank gesagt hat, er hat gesagt, Leute, so wie es die letzten zwei Spiele war, das will ich nicht mehr sehen. Und das finde ich gut.
Richtig.
Weil er sich nicht hinstellt.
Sehr gut, ja.
Und nicht hinstellt und sagt, ja, wir können nicht besser, das ist klar, das sagt er natürlich auch, um den Leuten zu zeigen, hier Leute, wir sind keine Mannschaft, die eigentlich Dritter ist oder Vierter oder Fünfter, sind sie auch nicht. Aber trotzdem, dass er den Spielern nicht die Entschuldigung lässt.
Genau.
Und wie oft Bruchhagen es auch früher gemacht hat, der jetzt sich hinstellen würde und sich das Einzige, was er gerade machen würde, ist sich beschweren, dass die Erwartungen zu hoch geworden sind und alle sollen sich jetzt
richtig
beruhigen und die alle sind ja schlecht und alles. Kovac macht das auch, aber auf eine ganz andere Weise. Der sagt trotzdem, ja, ihr Leute, nur weil ihr nicht hier oben stehen müsst, heißt es nicht, dass ihr es nicht trotzdem probieren könnt. Und ich glaube schon, dass die Eintracht intern auch sagt, Leute, wir wollen uns am Ende nicht vorwerfen lassen, dass wenn die Möglichkeit da gewesen ist, in die Euroleague zu kommen, dass wir es nicht probiert haben und dass wir nicht dran schuld sind. Wenn es nicht am Ende nicht reicht, weil Hoffenheim und die ganzen Mannschaften, die besser besetzen, als sie an uns vorbeiziehen und Leverkusen jetzt vielleicht von hinten uns noch überholt mit einer Siegesserie, dann ist das so. Aber nicht, weil so ein Schlendrian reingekommen ist und wir so Spiele drin haben, wie in der Rückrunde mit Schaf, wo du das Gefühl hast, die schlafen irgendwann.
Oh ja.
Oder wo wir in Köln alle zusammen waren, wo du das Gefühl hast, die schenken das einfach dann ab. Und ich glaube, das will Kovac nicht drin haben. Und im Endeffekt ist es auch das Einzige, was ich will. Ich will, dass die Eintracht die Saison so zu Ende spielt, dass ich das Gefühl habe, die haben alles probiert und was am Ende rauskommt, kommt raus.
Ja.
Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt das Gefühl kriegen, die verschludern das so und du bist ja als Eintracht-Fan ja sowieso auch vorgeschädigt. Wir sind ja vielleicht auch zu ängstlich an gewissen Stellen, weil wir es halt schon tausendmal erlebt haben. Wir können es ja, die Situation, wir sind ja vielleicht als Eintracht-Fans fast gar nicht in der Lage, das nüchtern zu betrachten, weil immer diese latente Angst dabei ist, zu denken, ja okay, ich habe gegen Ingolstadt so oft von irgendwelchen Leuten gehört, naja, das ist wieder die alte Eintracht. Ach, da ist ja wieder die Eintracht, wie man sie kennt, wie man sie kennt. Und das ist das, was mir auch Angst macht. Und ich vielleicht probiere es dann antizyklisch zu machen, um dann ganz, ganz weniger kritisch zu sein und zu sagen, ja, solche Tage gibt's, weil ich interbewusst Angst habe, dass die Eintracht jetzt wegschludert, weil ich wenn ich auf Berlin schaue jetzt, habe ich einen genauen Spielverlauf im Kopf, wie das läuft. Die Eintracht wird ein bisschen verbessert sein und verliert da trotzdem unglücklich 2-0.
Also ich will nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Sorry, wenn ich da jetzt nochmal einhake. Ich sehe hier einen ganz markanten Unterschied zu Downs, wie es davor öfter mal passiert ist. Also jetzt nicht in dieser Saison, aber davor. Denn ich habe das Gefühl, dass Kovac seine Jungs immer noch voll im Griff hat. Und er weiß, wo er jetzt anzusetzen hat. Und was hier ganz wichtig ist, und das wird für diese ganze Saison maßgeblich sein, ist eine Geschlossenheit. Und wenn wir das schaffen, wenn Kovac zum einen es schafft, die Geschlossenheit innerhalb des Teams aufrechtzuerhalten und dann auch noch die Brücke schlägt, weiter zu den Fans. Denn ganz ehrlich, Leute, wir könnten jetzt 35 Punkte haben wir schon. Wir können eigentlich ab jetzt schon bald, wir holen noch 3 Punkte und dann können wir hier die Saison noch feiern. Das ist doch geil. Ey, dann haben wir, guck mal, wir sind also noch lass mal zwei Siege. Einmal den gegen Arminia Bielefeld, weil ins Halbfinale will ich auf jeden Fall kommen. Gegen Bielefeld zu Hause musst du das Ding einfach reißen, im DFB-Pokal, da gibt's halt nichts. Und noch irgendwo 3 Punkte ergaunern, hoffen wir möglichst früh. Dann haben wir 38 Punkte und dann haben wir eine Rückrunde, die wir da können wir uns doch schon zurücklehnen. Das ist doch geil. Da könnten wir können jede Woche ins Stadion gehen und können sagen, ey, wisst ihr was? Nächste Saison, da spielen wir wieder erste Liga. Also man kann es doch auch so sehen, ja? Man kann das doch alles als Geschenk jetzt auch sehen. Und da, aber genau so muss die Erwartungshaltung der Fans auch wieder sein. Das ist nämlich genau schon ein bisschen der Punkt, dass jetzt nicht Leute wieder enttäuscht sind, wenn wir halt nicht in die Champions League kommen. Weil das ist halt nicht der ursprüngliche Ansatz gewesen. Leute, lasst uns hier positiv sein und sagen, wir schauen, wie das weitergeht. Und dann entwickelt sich dann vielleicht auch viel eher wieder was. Ne?
Genau, und das ist genau das, weil das hatte ich auch noch hier auf meinem Zettel stehen. Dass es ganz wichtig ist, dass die Leute jetzt, dass sich im Umfeld keine Unzufriedenheit breit macht. Das fände ich ganz, ganz schlimm. Weil das überträgt sich trotzdem auf alles Mögliche, das Umfeld und die Mannschaft und bla bla.
Das war ja das, was ich eingangs auch gesagt hatte.
Genau.
Dass diese Auswirkungen von außen, sei es jetzt Druck oder Enttäuschung oder irgendwas, das schlägt nachher doch irgendwie auf die Mannschaft, was dazu führt, dass die dann doch mehr wollen, als eigentlich drin ist und dann du diese Verkrampftheit hast, wie ich das Gefühl hatte, dass du sie gegen Ingolstadt gesehen hast.
Ja, das ist genau der Punkt. Verstehe ich. Ich war ja persönlich, habe ich ja vorhin ausdrücklich und breit ausgetreten, ich war komplett sauer nach Ingolstadt. Ne, dass wir das Ding, auch gerade den Elfmeter, dass wir den so schlampig geschossen haben, hat mich total aufgeregt. Aber weißt du, dann am Sonntag habe ich gedacht, naja gut, geil, 35 Punkte. Und genau so muss es doch sein,
genau,
weißt du?
Das ist genau der Punkt.
Wir sind doch immer noch in einer geilen Position.
Genau, und es darf auf gar keinen Fall dieses Excitement, sage ich mal, in der Fanszene, das darf auch nicht aufhören, weil wir sind trotzdem immer noch dort dabei und wir sind trotzdem noch vor Köln und wir sind trotzdem noch Fünfter und wir haben trotzdem noch Heimspiele, die man trotzdem gewinnen kann, also es ist trotzdem so und du kannst und Abraham wird in 2 Spielen wieder dort sein und dann weiß ich nicht, wie Vallejo, hoffe ich, dass er auch schneller wieder da ist als prophezeit. Und dann hast du diese Mannschaft. Und wenn wir Glück haben, kommt Fabian auch irgendwie zurück oder lässt sich so fit spritzen, dass er irgendwie noch die Saison hinter sich bringt und keine Ahnung. Ja. Die Eintracht hat gezeigt, dass sie es kann. Und ich glaube, dass wir den richtigen Trainer dafür haben, der sie wieder daran erinnern wird, beziehungsweise der nicht zulassen wird, dass die Eintracht in den Schlendrian gerät, der sich über 5-6 Spiele zieht, wie wir das hier schon oft hatten. Und wo du dann blöd aufwachst und denkst, ups, scheiße, wir haben hier was verzockt. Sondern ich glaube, Kovac ist wach genug, um zumindest, was mich ein bisschen beruhigt, und dass ich irgendwie sicher bin, dass er es wenigstens probiert. Und das Gefühl hatte ich in der Vergangenheit nicht so oft. Also ich hatte in der Vergangenheit, wo wir uns immer so krass aufgeregt haben, war diese Aufregung ja auch ein Stück weit Hilflosigkeit, weil wir irgendwie gespürt haben, dass das alles verschludert wird und dass es Nachlässigkeiten ist. Was mir jetzt ein bisschen leichter fällt, weil der Marvin's gesagt hat, ich war auch stocksauer, weil ich gedacht habe, was ein Dreck, das wäre auch eine gute Chance gewesen, Mann. Die Hertha spielt nur unentschieden, also die Hertha spielt unentschieden, weißt du, hättest wieder im Boden gut machen können, aber die hält nicht so lange an, dass ich jetzt hier noch sitze und stinksauer bin, weil ich das Gefühl habe, dass unser Trainer danach, statt sich zu ärgern, saufen gegangen ist, sondern ich habe das Gefühl, unser Trainer ist am nächsten Morgen aufgestanden und hat gesagt, ey, wir müssen uns das ausdenken. Und das ist das Einzige, was mir, meine positive Einstellung ist immer noch da und die ist auch wegen Kovac dort, ehrlich gesagt.
Sollen wir da mal zu dem kommenden Spiel gegen die Hertha überleiten?
Also von meiner Seite aus gibt es jetzt nichts mehr zum Ingolstadt-Spiel.
Dann ist wahrscheinlich das größte Rätsel, was wir in diesem Spiel haben, wie wir tatsächlich aufstellen werden, weil wie wir jetzt lang und breit ausgeführt haben, haben wir irgendwie kaum noch Menschen im Kader, die auf ihren angestammten Positionen spielen können. Radetzky haben wir glücklicherweise noch, das heißt, der wird auf jeden Fall im Tor stehen und dann wird es schon ein bisschen schwierig.
Ja, ja.
Was ich jetzt heute so als letztes gelesen habe, ist wahrscheinlich, dass rechts weiterhin Schändler, in der Mitte vermutlich Hector und Oczipka.
Oczipka, genau.
Und auf der linken Tabata, Seite Tabata.
Ja, ja, mag doch Sinn. Ich finde, Tabata hat zuletzt, als er mal reinkam, gar nicht schlecht gespielt. Da war ja auch ein Pokal und so weiter und so fort. Das hat mir einigermaßen gut gefallen. Ich denke, das ist eine gangbare Option. Oczipka hat sich natürlich jetzt relativ selten auf der Innenverteidiger. Ich glaube, er hat es auch schon ein, zwei Mal gespielt.
Hat er, ja.
Und ich denke, warum nicht? Geh damit. Das ist, du hast ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht wirklich total eskalieren und jetzt Furkan Sorba jetzt in die Innenverteidigung setzen, den 18-Jährigen. Man muss auch schon aufpassen, was jetzt ja einigermaßen sinnvoll ist. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht komplett sinnvoll. Und Oczipka ist halt mit seinen 28 Jahren auch alt genug. Der weiß auch, wie man eine Innenverteidigerrolle zu interpretieren hat.
Ja gut, die Alternative wäre dann sowas wie Hasebe, der meiner Meinung nach aber sich schlechter eignet als Oczipka, gleich dazu gesagt. Das habe ich aber jetzt auch schon öfter mal gelesen gehabt, dass eben einfach die Situation entweder Dreierkette, ne, also das war ja so eine Sache, oder eben mit Hasebe in der Innenverteidigung. Ich denke auch, aber die Option, die der René jetzt schon vorgeschlagen oder auch dann, die sich anscheinend ja jetzt auch medial schon ein bisschen verbreitet hat, finde ich eigentlich auch mit am besten.
Mich stört ganz ehrlich Hector da in der Runde. Vielleicht gehe ich da auch jetzt einfach zu hart mit ihm ins Gericht.
Oder aber der, was willst du machen?
Das die Alternative.
Der Einzige.
Hasebe wäre eine Variante vielleicht gewesen, aber dann hast du halt das Problem, dass du halt einfach im Mittelfeld keinen hast.
Ja,
also. Weil da hast du halt dann da wiederum keine Alternative, der
Einzige. Im defensiven Mittelfeld bleiben. Ja?
Im Endeffekt musst du irgendwas Krankes dir ausdenken, weil im Endeffekt haben wir eigentlich fast gar keine Spieler, ehrlich gesagt.
Ja, du hast ja nicht. Du hast Hasebe im defensiven Mittelfeld und wen stellst du da in die Mitte? Bezuschkow.
Bezuschkow muss, ja.
Wenn anders hast du nicht.
Ja, und dann was, also hinten habt ihr, was habt ihr gesagt? Tabata, Oczipka, Hector?
Hector und Schändler.
Schändler. Davor dann Hasebe als defensives Mittelfeld.
Ich hätte noch Bezuschkow genommen und vorne hätte ich dann Rebic wieder, auf jeden Fall, Rebic will ich jetzt durchdrücken, bis die Leute keinen Bock mehr haben. Blum hätte ich mal gestellt.
Ja.
Meier hätte ich trotzdem wieder genommen und Rogota.
Oder halt Krasinovic ist ja wieder jetzt nach Sperre fertig.
Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Das wäre wahrscheinlich die das ist eine gute. Ja. Lass lieber Gacinovic für Blum. Gacinovic für Blum.
Gacinovic, Rebic ist die Flügelzange, die würde ich gerne jetzt auch länger mal sehen, irgendwie.
Ja. Das ist eine gute Sache.
Dann bekommt Blum wieder keine Chance.
Ja, aber der.
Ja, aber der ist ja aber auch noch nicht so lange jetzt fit. Also, ich glaube nicht, dass er jetzt derjenige ist, der es rausreißen wird, ehrlich gesagt. Ich finde, Blum ist eine gute Ergänzung, aber es ist keiner, wo ich sage, bring ihn rein, der macht irgendwas Krasses. Ja, sorry. Also, ich weiß nicht, bei Blum würde ich mal in der Biografie gerne forschen, ob er nicht vielleicht irgendwann in der Jugend mal Sechser gespielt hat.
So eine geile Idee. Ja, hallo.
Ja, aber es gibt doch so welche.
Hat Funkel.
Ja, ich wollte gerade sagen, da können wir einen Funkel anrufen, der weiß doch bestimmt, welche Spieler
aber Leute, Sechser spielen können. Wir haben fucking 2017 und wir reden heute noch über Funkel. Das ist auch komplett komisch, ne? Nur weil wir den Podcast vor ewigen Zeiten schon angefangen haben und Funkel da noch einigermaßen aktuell war, ne? Also, ja, vollkommen richtig. Ich sehe es genauso. Vielleicht kann man mal drüber nachdenken. Funkel hat ja wirklich viele Leute als defensive Mittelfeldspieler hinbekommen. Da wäre Meier bestimmt heutzutage echt so ein Kandidat, ne? Aber also wenn jetzt keine defensives Mittelfeld in seiner DNA hat, dann müssen wir wirklich so gehen, wie wir das ja eben gesagt haben, und dann lassen wir Bezuschkow mal spielen. Ja?
Haben wir noch irgendeine Alternative für Meier?
Also keine, die mich zufriedenstellen würde. Natürlich habe ich vorhin ihn kritisiert. Ja. Aber wollen wir denn jetzt wirklich sagen, ja, wir stellen
Marius Wolf reinstellen oder was?
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Ja. Die haben auch alle, also die haben ihre Bundesliga-Tauglichkeit, bei Wolf ja erst recht nicht, aber auch Tarascheid. Ja,
wir dürfen über Mai auch nicht zu früh den Stab brechen.
Genau,
Tarascheid. Immer
so Phasen. Wir hatten immer so Phasen, wo Meier uns auf den Sack gegangen ist. Das müssen wir auch ehrlich zugeben. Ich hatte das auch. Bei Meier hat es auch lange gebraucht, bis er uns alle überzeugt hat. Und ich glaube, dass man muss ihm dann.
Alex ist da immer noch nicht ganz überzeugt, aber red mal weiter.
Zum Beispiel. Nee, aber ich sage trotzdem, das ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen würden, wir haben jetzt hier irgendeinen auf der Bank, der brennt. Und wenn jetzt Rebic draußen sitzen würde und weil Meier spielt, dann würde ich mich auch aufregen. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie du denkst, oh, Meier spielt schon wieder da, aber lass doch mal den ran oder so. Sondern Meier ist trotzdem der, der dir unterbewusst trotzdem das Gefühl vermitteln kann, mit dem du ein Spiel gewinnen kannst. Der kann zum Beispiel, das hört sich jetzt blöd an, weil er dabei war, aber der kann zum Beispiel trotzdem so ein Spiel wie gegen Ingolstadt, kann er trotzdem auf deine Seite kippen. Also wenn solche Spiele stattfinden, das kann er trotzdem. Und er hätte es sogar fast getan. Und das kann in Berlin genauso sein. Die Eintracht kann in Berlin, vielleicht kommt die Eintracht nach Berlin, ist wieder ein bisschen schläfrig, was ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich das so eingeschlichen hat, dass die Eintracht in den Anfangsminuten irgendwie noch nicht ganz schnell da ist. Und keine Ahnung. Und geht irgendwie dann, Ibisevic macht nach 3 Minuten schon das 1-0, sitzt am Fernseher und denkst, ach nee, Leute. Und dann ist Meier zum Beispiel einer, der nach 8 Minuten das 1-1 machen könnte, der dann aus nichts irgendwie so ein Ding reinschiebt. Und wir müssen uns trotzdem immer wieder vorgerufen bei ihm, der macht Tore, die macht sonst keiner. Und du siehst es, dieses Ding auf Schalke, so ruhig den da reinzuschieben, das ist halt eigentlich trotzdem noch er. Und wenn er das wieder einigermaßen hinkriegt und
die Problematik ist eher Seferovic, ja.
Genau. Ja. Das ist zum Beispiel was, wo ich kategorisch ablehnen würde, dass der im nächsten Spiel nochmal spielt. Ja. Das ist auch nicht so, dass ich sage, gib dem nochmal Chancen. Nein, bei ihm siehst du genau das bei ihm, was nicht stimmt, was mich dazu veranlasst, zu sagen, nee, den will ich erstmal nicht spielen sehen. Egal wie viel. Das verhält sich auch ganz anders, wie als was wir gesagt haben, lass doch mal Rebic oder Gacinovic ein paar Spiele machen oder Barkok, was Marvin gemeint hat, weil das ist klar, dass sie eine Delle drin haben. Bei Seferovic sehe ich kein Gain da draus, ihn weiterspielen zu lassen, weil ich nicht sehe, dass da irgendwas bei rumkommt. Also da bin ich auch nicht bereit, was zu akzeptieren, ein schlechtes Spiel.
Aber das ist der Ansatz vielleicht von Kovac zu sagen, okay, ich biete dir das jetzt nochmal an, dass du dich nochmal irgendwie dementsprechend in dieses Team hineinfindest. Ich gebe dir die Chance jetzt gerade gegen Ingolstadt nochmal. Also ich versuche jetzt hier Erklärungsansätze zu finden, warum Seferovic überhaupt wieder gespielt hat, weißt du? Und es kann ja sein, man hört ja aktuell von den Vertragsgesprächen, dass da überhaupt noch nichts sicher ist, sei es jetzt irgendwie Lissabon oder beziehungsweise Portugal generell. Also so nach dem Motto, wir geben dir hier nochmal die Möglichkeit, wir haben dir ja ein Vertragsangebot auf den Tisch bereitet, das ist ja Fakt. Das hat ja die Eintracht gemacht. Ja, es wurde halt noch nicht angenommen. Und jetzt geben wir dir spielerisch die Möglichkeit, dich nochmal in das Team reinzuspielen. Und die Chance hat er halt definitiv nicht genutzt. So sehe ich das aktuell. Kann das sein oder bin ich da irgendwie, sehe ich das
so optimistisch? Kann schon sein, weil es gab eigentlich spielerisch keine Begründung, warum er auch über 90 Minuten spielt. Also,
nehmen warum er vor allem
der absolute Totalausfall.
Warum er, was ich bei ihm nicht verstehe, wenn es nicht nötig ist, warum er auf den Außen spielt, weil da gibt es dann Spieler, die besser dafür qualifiziert sind, finde ich. Also Also wenn Seferovic ist trotzdem im Endeffekt am Ende des Tages trotzdem Mittelstürmer einfach. Also und das kann nicht so günstig gelöst, weil das kannst du machen, wenn es sein muss, aber da würde ich dann
Alternativen wären ja gerade für diese Position in der Tat da gewesen.
Das ist genau der Punkt. Also das ist das, was es merkwürdig anmuten lässt, zu sagen, okay, da sitzen welche draußen, die das eigentlich besser zocken könnten.
Ich habe übrigens gerade eben nochmal geguckt, Danny Blum hat noch nie, zumindest laut Aufzeichnung, auf der defensiven Mittelfeldposition gespielt, allerdings 31 Mal als Mittelstürmer, wenn wir gerade schon an der Position sind. Nur um es mal so in den Raum zu stellen. Ne?
Da müssen wir weiter forschen. Wir gehen jetzt Eintracht-Podcast investigativ auf die Suche in die Vergangenheit, wann irgendwann mal einer Sechser irgendwo gespielt hat.
Wir reisen zurück in die Vergangenheit der Eintracht-Spieler.
Genau, ja. Wir gucken dann. Der Marvin ruft mich dann nachts um 3 irgendwann an. Basti, ich hab's rausgefunden.
Ja.
Gacinovic hat als 4-Jähriger mal 6 am Schulhof gespielt. Ja.
Genau. Marvin, tust du mir dann einen Gefallen? Rufst du mich bitte nicht nachts um 3 an?
Ich schick dir.
Marvin, du kannst ja auch klingeln, wenn du willst. Dann gucken wir ein bisschen Wrestling und trinken.
Ja, auf jeden Fall.
Dann könntet ihr mich wiederum allerdings anrufen.
Ach ja.
aha, sehr gut.
Ja,
haben wir damit unsere Aufstellung, also.
Ja.
Also gehen wir es nochmal durch.
Barkok ist jetzt rausrotiert nach der Aufstellung erstmal.
Das hast du sehr gut erkannt, Dennis. Du kriegst
also was für ein System hatten wir? Wir hatten so ein 4-4-2 mit außen, oder was?
So war es gedacht jetzt, ja.
Genau.
Okay.
Genau, also Radetzky, Tor. Rechts Chandler, links Tavata. In der Mitte Oczipka, Hector. Mhm. Davor.
Oh Gott, darf ich mal kurz unterbrechen?
Nein.
Mir ist schon ein bisschen warm. Also bei der Innenverteidigung Oczipka und Hector.
Mir wird da nicht beides, warm, mir wird da schlecht.
Das sind beides Leute, wo ich jetzt vor meinem geistigen Auge sind schon 30 Szenen abgespielt, wie die beide da. Weil Oczipka ist auch
langsam
jemand.
Und genau, total gefährlich für jeden Elfmeter.
Die werden schon ordentlich herumdilettieren. Also da können wir uns alle sicher sein.
Also,
im Ernst. Oczipka ist eigentlich der geistige Bruder von Hector, nur dass er halt manchmal Gott sei Dank außen es besser macht.
Ja.
Aber der ist ja jetzt, beim Oczipka guckst du ja auch manchmal ins Gesicht und denkst, oh, der ist nicht so ganz frisch, handlungsschnell ist der jetzt auch nicht. Also der hat manchmal gute Dinger drin, wenn er das so abgeklärt macht. Aber er ist jetzt nicht so, wo ich denken würde, der ist wie so ein ganz aufmerksamer. Also, sondern wenn die beiden dort spielen, da kann ich mich schon irgendwie bildlich ausmalen, wie die sich anschauen. Dann, oh, scheiße, blöd, Elfmeter, Also, da würde ich schon lieber mit Chandler und Hasebe in den Verteidigungen spielen.
Ja, wenn es dir in deiner Gesamtgefühlslage hilft, in den Gesamtaufzeichnungen von allen Spielen, die Oczipka bislang gemacht hat, er ganze zweimal als Innenverteidiger gespielt. Das ist doch grandios.
Und wie Chandler? Haben sie da gespielt? Wie haben sie da gespielt?
Muss ich gerade mal gucken, bei welchen, also das war. Das war einmal gegen die Bayern, wo wir verloren haben, und einmal gegen Dortmund, wo wir gewonnen haben. Also
na, siehst du mal. 50-50 Chance.
Ja. kann nur besser werden.
Der muss.
Ist ein Garant. Ein Tor, ja. Ein Torgarant.
Ja, Vallejo bleibt dann auf der Bank, wenn er wieder fit ist.
Ja.
Ja, die andere Option wäre ja gewesen, Chandler in die Mitte und dafür Varela.
Ach, aber Chandler, hör doch mal mit so einem Quatsch, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ey, wir haben das jetzt hier einigermaßen gefunden.
Fit, oder?
Ja, wenn Varela fit wäre, dann würde ich den sowieso überall einsetzen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja?
Stellen,
ja. Ja, genau. Aber wir müssen, also Chandler in der Mitte, das wird uns auch nicht froh machen. Seien wir mal ehrlich, wir sind froh, dass der auf der Seite da irgendwie rumdachsen kann, nach vorne, nach hinten. Also den will auch kein Mensch in der Mitte sehen. Ne? Also da ist Oczipka der gedankenschläfrigere von beiden, das gefällt mir dann schon besser. Also ich meine,
hat noch einer so ein Bild von so einem Faultier in dem Moment vor Augen?
So habe ich also das auch im Kopf. Die schauen es dann so an, so, shit. Und dann, und dann, ich habe gedacht, du hast ihn.
Ja.
Und dann der andere hat wahrscheinlich gerade einen Schienbein gebrochen, weil er ihn nicht gesehen hat. Aber Hector, also,
ja, und
du hast bei ihm das Gefühl, der zündet sich jeden Moment eine Blunt an und sitzt dann da, oh shit, man, I'm messed up.
Und bei Chandler hätte ich die ganze Zeit Angst, dass er irgendwie aus Versehen im 16er trifft oder so aus Versehen. Also das ist mir auch nichts. Ich glaube einfach, wir sollten sowieso nicht mit dem Ansatz nach Berlin fahren, dass wir sagen, oh geil, wir haben ja auf jeden Fall 11 Leute zusammenbekommen.
Das ist
da
zu null.
Jetzt Punkte. Ja, oder da holen wir jetzt Punkte. Also du musst das einfach als Bonus sehen. Also für mich ist Berlin ein Spiel, wenn du hier irgendwie einen Punkt ergaunst, ist es Gold wert, dann ist es ein Plus.
Okay, aber dann bleiben wir bei der Aufstellung für den Teil, so wie ich das gerade eben
richtig
gesagt habe. Davor waren wir dann bei Hasebe.
Jawohl.
Weiterhin zentrales Mittelfeld Bezuschkov.
Yep.
Außen Rebic und Gacinovic.
Oh ja, gefällt
jawohl
mir.
Und davor Meier Regota.
Genau.
Das finde ich super. Und dann die Bälle nach vorne bolzen und die vier irgendwas machen lassen.
Ja, einfach. Ja, so, also ich meine, ne, du musst halt vielleicht auch wirklich mal wieder die alte Zange auspacken. Ja?
Du musst da, eigentlich musst du dort auftreten wie Ingolstadt bei uns. Giftig sein.
Du kannst nicht davon ausgehen, dass du zu null spielst, sagen wir es mal so. Mit der Innenverteidigung musst du einfach deinen Erfolg vorne im Sturm suchen oder im Angriff. Du musst einfach mehr Tore schießen als Berlin, dann passt das doch.
Mhm. Genau. Haben schon andere Leute damit, oder andere Mannschaften damit gewinnen können, indem sie mehr Tore geschossen haben als der Gegner. Das soll funktioniert haben.
Ja, ich würde das Spiel in Berlin, ich hoffe, dass die Eintracht das auch so ein bisschen als Spiel außerhalb ihres Vorhabens sieht. Das ist eher so ein Sonderprojekt, finde ich.
Ja, aber das ist ja dann nicht das einzige Sonderprojekt, weil gerade mit dieser Innenverteidigung wirst du ja dann auch in dem nächsten Ligaspiel auch noch spielen müssen.
Ja, aber ist das nächste Ligaspiel gegen wen nicht? Ach, das ist gegen Freiburg. Gegen
Freiburg, glaube ich.
Ja. Shit, ich habe es irgendwie
genau,
vertauscht. Dann kommen die Bayern, dann kann
ja, nee,
haben wieder spielen.
Shit, ich hab Freiburg und Bayern vertauscht. Ich habe nämlich gedacht, das ist dann eh scheißegal.
Nee, erst kommt Freiburg, dann kommen die Bayern. Leider.
Oh, fuck.
Ja gut. Naja, Freiburg, ja.
Freiburg.
Aber lass uns darüber reden.
Eben, vielleicht. Darüber reden wir nächste Woche.
Genau, vielleicht haben wir dann bis dahin doch irgendwie drei Punkte geholt, weil Meier
uns weiß, alle holt einen, hat. Was mich mal interessiert, Marvin, ich glaube, du hast auf Twitter so eine kleinen Dialog. Dürfte man eigentlich noch jemanden holen eigentlich?
Nee, also so wie ich das jetzt, bin der ganzen Sache nochmal nachgegangen und so wie ich das jetzt gesehen habe, sieht es nicht so aus. Also ich habe jetzt keine eindeutigen Regelungen gefunden, aber das, was ich jetzt so gelesen habe, war, dass du jetzt nicht mehr in der Lage bist, nochmal nachzuverpflichten.
Auch keine vertragslosen Spieler?
Nee, nicht mehr in die Bundesliga. Woanders sind schon, aber nicht mehr in die Bundesliga.
Okay. Nur halt von der eigenen Jugend, das wäre jetzt die Möglichkeit.
Ja gut, dann willst du nicht verpflichten, sondern hochziehen. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gedacht, das wird noch gehen, aber es ist de facto noch nie, also die Eintracht hat es noch nie gemacht, weißt du? Und ich habe dann mal nachgeguckt und ich habe nichts eindeutig, ich habe nur bei Fußball.de habe ich was gefunden und auch beim DFB habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts Genaues gefunden. Also zu 70% oder 80% Wahrscheinlichkeit geht's nicht. Sagen wir es mal so.
Okay. Dann müssen wir auf die Wunderheilung von Vallejo hoffen.
Ja, du hast natürlich auch jetzt nicht mehr ganz so viele. Ich habe mal auf dem Transfermarkt geguckt, da wird es nur ein, zwei Leute geben, die uns, wo ich sagen würde, sie könnten uns theoretisch helfen, ansonsten sind es eh nicht.
Ich würde sagen, du brauchst ja auch einen, der dir jetzt direkt weiterhilft und nicht wieder irgendwie perspektivisch in 6 bis 8 Wochen. Und da ist der Markt ja so schwindend gering.
Der
also,
ist auch sehr überschaubar von den Leuten, die jetzt vertragslos sind. Das sieht, je weiter du nach vorne gehst, so von Mittelfeld, Stürmer kriegst du da mehr. Aber gerade so Innenverteidiger, defensives Mittelfeld ist nicht wirklich viel. Ja. Und ja, das ist halt, also ich glaube, die Eintracht muss halt jetzt da sehen, wie sie damit zurechtkommt. Ja. Und wir haben vielleicht noch den einen oder anderen U19-Spieler, den man vielleicht mal antesten kann, der vielleicht auch mal beim einen oder anderen Trainingslager dabei war. Okay, das könnte eine Option sein. Ansonsten musst du sehen, wie du mit dem vorhandenen Spielermaterial einigermaßen zurande kommst.
Ja. Wie sehr kommen wir denn mit dem Spielermaterial zurande, wenn wir jetzt mal auf die Tipps schauen, meine Herren? Der Herr Basti steht hier als erstes in der Liste gegen die Hertha.
Ja, ich habe ja schon mein Horrorszenario aufgezeichnet. Ich glaube, die andere verliert unglücklich 2-0 dort.
Okay, Marvin?
Ach, wir schießen mal wieder 1, deswegen kriegen wir 1-3-1 auf den Sack.
Was kriegen wir? 3-1.
Also wir verlieren 1-3.
Mhm. Okay. Ich tippe das gleiche wie Basti, wir verlieren 2-0. Dennis, du bist der Einzige, der es jetzt retten kann. Ansonsten kriegen wir von der Alex schwer 1 auf den Kopf. Dennis hat sich dem Ganzen einfach entzogen, indem er abgehauen
ist. Hallo?
Achso.
Sorry.
Ist eingeschlafen.
War irgendwie, ja.
Eingeschlafen. Nein, Dennis ist alle Faultier.
Also ich denke, wir spielen unentschieden, wir spielen 1-1.
Gut, dann ist Dennis der Einzige, der hier in dieser Runde noch halbwegs positiv denkt, hervorragend.
Ich bin zu müde, genau.
Zu müde.
Kann ich nicht klar denken.
Ja.
Deshalb unentschieden.
Dann lassen wir doch an deiner Stelle mal den Marvin ausführen, wie es im Pokal dann in der Woche drauf gegen Bielefeld läuft, weil wir spielen ja dann am Dienstagabend, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Bielefeld zu Hause. Nächste Pokalrunde. Das behandeln wir heute schon mal hier mit, weil dazwischen liegt dieses Karneval-Fasching. Da kommen wir irgendwie alle nicht zusammen. Von daher, lasst uns da doch auch schon mal drauf gucken. Da ist ja der schöne Vorteil, dass da Abraham zumindest schon mal wieder spielen kann. Von daher gibt es ein bisschen mehr Innenverteidigung. Und wir spielen zu Hause gegen Bielefeld. Ist doch eigentlich alles gesagt, oder?
Ja, also für mich, ich brauche ehrlich gesagt das gar nicht lange diskutieren. Ja, hier gibt es ein Ziel und eine absolute Notwendigkeit. Ey, selbst wenn wir mit 9 Mann antreten, müssen wir das Ding halt einfach gewinnen. Ich will da überhaupt nicht drüber reden. Und wenn dieser Ansatz bei der Eintracht ein anderer sein sollte, dann machen sie wirklich was falsch. Denn ich will, dass wir gegen Bielefeld, Das wird überhaupt nicht diskutiert. Wir gewinnen das Ding und ziehen ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Das ist ein Muss. Und da müssen aber auch alle Fans mal wieder in den letzten DFB-Pokal, ich weiß, wir waren, da war es nicht so oft nicht so voll, wenn ich an Ingolstadt denke. Jetzt haben wir wieder die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Ey, da ja, muss aber auch der Laden gerammelt voll werden.
Ja, ne? das muss brennen auch. Also das soll nicht abgeschenkt werden, bitte. Dieses, ich habe bei den beiden, bei der Eintracht manchmal das Gefühl, Ingolstadt war jetzt auch nicht so krasse Stimmung. Klar liegt es an dem Spiel, aber da muss trotzdem auch manchmal ein bisschen, muss man sich da auch als Fan vielleicht ein bisschen wieder selber motivieren zu sagen, ey Leute.
Man muss sich quälen können.
Ja, ist genau so. Also nicht nur dieses, ja, wenn die gleich gut spielen, fange ich an zu singen, sondern man muss vielleicht auch mal so eine Stimmung erzeugen, die, wenn die Mannschaft, weil das macht trotzdem, das macht natürlich nicht viele Prozent aus, aber 5 bis 10 trotzdem. Wenn du so ein Spiel hast, wenn du wie ein Spiel hast wie gegen Ingolstadt und du fängst plötzlich die krass anzubrüllen, und du hast diese Atmosphäre, du pfeifst den Gegner aus,
ja,
dann schaffst du als Fan trotzdem eine andere Atmosphäre auf dem Platz, wo du dann so ein Spiel, was dann vor sich hin plätscherst, dadurch ein bisschen erhöhst und die einzelne Szene irgendwie bewertest mit Brüllen und Klatschen, dass das vielleicht trotzdem eine Auswirkung hat. Und das muss gegen Bielefeld passieren, wenn man dann merkt, nämlich, dass die Eintracht sich irgendwie eine halbe Stunde sich schwer tut oder so. Also dann, gerade dann muss irgendwie das Geräuschkulisse aufrechterhalten werden. Ich finde, das darf man nie unterschätzen.
Zumal in Kombination mit unserer Diskussion, die wir vorhin hatten, was unser Anspruch in der Liga ist, solltest du das auf jeden Fall mitnehmen, weil wenn du eigentlich dir schon sagst, dass du in der Liga nichts reißen kannst, dann ist der Pokal umso wichtiger, um einfach auch die Kasse nochmal vollzukriegen.
Ich meine, hallo, fucking Bielefeld ist Platz 17 aktuell. Was ja, reden eben. Wir denn hier überhaupt? Ja. Das ist eine Mannschaft, die am Rande der, also am Rande der Unfähigkeit arbeitet. Ich habe die gegen St. Pauli herumdilettieren sehen. Die haben sie halt mit Glück noch den Ausgleich gemacht. Ja, aber Leute, ja, natürlich haben die es irgendwie ins Viertelfinale geschafft. Schön für euch. Gut, bekommt ihr einen Ball und jetzt geht ihr wieder, bekommt den Lolli und geht wieder in die zweite Liga. Ich habe da keine Lust drauf. Wir müssen das Spiel einfach gewinnen und wir müssen es gut gewinnen und dann ist doch wieder auch ein bisschen nochmal wieder ein bisschen Feuer da, dann sind wir auf jeden Fall schon im Halbfinale des DFB-Pokals und dann spielen wir noch die Restsaison Mega-Boogie zu Ende, ist doch mega geil. Genauso müssen wir da rangehen und aber auch wieder, was dir das gesagt hat, wenn es halt nach 30 Minuten 0-0 steht, jetzt auch nicht gleich den Teufel an die Wand malen, dann machen wir unser Tor halt in der 70. Minute, ist doch auch nicht so schlimm. Die Leute, die im Stadion sind, haben den einmaligen Bonus, dass sie sich ein Bier für 5 Euro kaufen können, ja, ist doch super und danach nach einem fünften Bier nach 25 Euro geht es auch ein bisschen besser, dann sind sie alle besser drauf und dann werden wir das Ding schon nach Hause schaukeln und dann sind wir im Halbfinale des DFB-Pokals und das kann uns 2017 keiner mehr nehmen. Super geil.
Ja, das ist richtig.
Klingt nach einem guten Plan, ja.
Wie hoch geht denn das Spiel für uns aus, Marvin?
2-0.
Basti?
Sag 3-0.
Ich sag auch 3-0. Dennis?
Ich schließe mich Marvin an, 2-0.
Das sieht doch alles sehr sympathisch aus. Ja, dann lassen wir diese beiden Spiele über uns ergehen und reden dann danach über die kommenden Partien wie Freiburg, Bayern etc. Bevor wir darüber dumm schwätzen, haben das auch andere getan und von daher kommen wir jetzt zu unserer Dummschwätzer der Woche Kategorie. Ich weiß nicht, Marvin, kannst du auflösen, wer letzte Woche gewonnen hat oder ist das noch, läuft das noch?
Das kann ich nicht auflösen.
Kalt erwischt. Gut. Dann nominieren wir neu für diese Woche. Wer hat denn da?
Ich habe die Bild nominiert. Denn die Bild ist ja gerade aus Frankfurt, ist ja eh für eine absolute Dummschwätzerei immer zu haben. Ich meine, ich erinnere kurz an das letzte, ja, wir reden hier immer von Fake News oder so, also will ich gar nicht in den Mund nehmen, aber das letzte Mal war es ja zum Beispiel so, da haben sie ja irgendwie gemeint, es hätte ja jetzt irgendwie einen Sexmob hier in Frankfurt gegeben zum Silvester und im Endeffekt hat sich das rausgestellt, dass halt ein Wirt dumme Scheiße erzählt hat, ja, blöd. Gut, das ist der eine Punkt, deswegen nominiere ich die nicht, ich will ja nur mal sagen, die halt, haben eine Vorgeschichte der Dummschwätzerei, aber jetzt fand ich es auch ganz lustig, ich habe gestern Abend irgendwie war keine Eilmeldung, aber habe ich auf meinem Handy dann gesehen, dass die Bild irgendwie geschrieben hat, ja, hier trotz 2 Spiele Sperre, Abraham darf im DFB-Pokal ran. Denke ich mir, ja und? Ja, hat 2 Spiele Sperre. Es ist halt die fucking Bundesliga Und wo es, was hat es mit dem DFB-Pokal zu tun? Wow. Also dann werden
die
Zusammenhänge
erklärt quasi. Haben die das aufgeklärt? Haben die da wahrscheinlich haben die eine Anfrage gestellt? Ja. Wie ist denn da, als wenn es keiner wüsste? Also.
Ja, das ist ein normaler Vorgang. Das heißt, nur bei brutalen Fouls, wo das Sportgericht entscheidet, wegen der groben Unsportlichkeit setzen wir den hier außer Gefecht oder er hat im Pokal eine rote Karte gesehen, dann greift es. Aber bei zwei fucking Spielen Sperren greift es halt mal gar nicht. Dass die Bildzeitung daraus eine Meldung macht, zeigt der Niveau. Und deswegen für mich Dummschwätze der Woche. Guten Tag.
Ja, finde ich gut.
Ja,
gute Sache, ja.
Definitiv nichts hinzuzufügen.
Habt ihr noch irgendjemanden?
Ja, ich habe Freddy Röckenhaus von der Süddeutschen Zeitung.
Oh, ah, sehr gut.
Der in seinem merkwürdigen Artikel, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, den einer der Fanbeauftragten von Dortmund, den Jan-Henrik Rusetski, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, in seinem Artikel quasi beschuldigt, an diesen Krawallen teilgenommen zu haben, was halt überhaupt gar nicht gestimmt hatte und so. Und dann ist ein ziemlicher Shitstorm über den hereingebrochen deswegen. Und das finde ich unverantwortlich. Und das, ihn nominiere ich trotzdem stellvertretend für alle Journalisten und alle möglichen Halbwisser, die sich gerade mit dieser Leipzig-Debatte beschäftigen. Weil das finde ich sehr unangenehm. Wer da alles mitredet, was da gesagt wird. Wolfgang Eilenberger schaltet sich auch mal wieder ein zu einer meiner Liebsten von allen, der da irgendwie öffentlich damit rausgeht, sagt, ich habe Morddrohungen erhalten, die Dortmunder Fanszene ist kaputt. Und also die Dortmunder Fanszene hat Probleme, da sind wir uns einig, aber die tun mir gerade ein bisschen leid, weil die das selber schon wissen. Das ist, weiß ich nicht, das ist, wenn du, das weiß ich nicht, du hast irgendwie Kakerlaken daheim, das weißt du, hast auch schon einen Kammerjäger probiert anzurufen, der konnte dir irgendwie noch nicht richtig helfen. Aber dann müssen mir auch nicht die ganzen Nachbarn alle noch erzählen, dass ich Kakerlaken zu Hause habe. Ich weiß, dass ich Kakerlaken zu Hause habe. Was wollt ihr jetzt von mir? Was wollt ihr? Ich versuche es doch wegzumachen. Was willst du jetzt oben von mir? Schau dir mal deine dreckige Wohnung an. Was willst du? Vielleicht kommen die sogar von dir oben, die Kakerlaken. Lass mich doch in Ruhe. Und dann kommt irgendwie hier die Britta, die den ganzen Tag säuft oben und wie mir, ich habe Kakerlaken. Früher habe ich ja hier weggemacht, habe ich Pinguine geholt. Was für Pinguine? Halt's Maul, Alter. So, und
das sind sehr anschaulich, ja. Sehr anschaulich erklärt, danke, Basti.
Ja, aber so kommt es mir momentan rüber.
Das ist schön.
Basti hat ja vollkommen recht. Basti hat vollkommen recht, denn alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, muss ich wortreich zu diesen Dingen äußern. Und ich habe absolut aktuelles Gefühl, dass die allerwenigsten wirklich wissen, worüber sie reden. Und das ist
haben überhaupt keine Ahnung, ja.
Nein, es gibt halt, weißt du, die Dortmunder sind sich der ganzen Sache bewusst. Und es gibt ja eine aktive Fanszene, auch eine Dortmunder Fanszene, die sich für die Besserung dieser Situation auch wortreich einsetzt. Du hast halt Konfliktpotenzial, du hast Gruppen, die gegeneinander gehen, aber es gibt die Leute und es ist ein Prozess und dass du, und ganz ehrlich, ja. mit 10, 20, 30 Talkshows wirst du das Problem mit Sicherheit nicht beheben können. Und das ist halt aber das Typische, denn es geht oftmals um eigene Profilierung, es geht darum, dass ich vielleicht meinen Artikel an den Mann bekomme. Das sind die Dinge, wo, das heißt also, an solchen Szenarien wird sich gelabt und wird eigentlich selbst versucht, Geld zu verdienen. Und das ist das Verwerfliche, denn du willst nicht Lösungsansätze präsentieren. Die präsentierst du nicht immer, wenn du laut was rausschreist. Die präsentierst du vielleicht, wenn du einen Ansatz hast, wenn du dir Gedanken machst und die dann irgendwie reinträgst in den Verein, in die zu den Fanbeauftragten. Natürlich muss was getan werden, es wird was getan. Aber es bringt nichts, wenn jeder seinen Senf dazugeben muss. Jetzt will ich auch noch nicht so gebetsmühlenartig wirken. Aber ja. Ich sehe es genauso, der Basti.
Passt.
Gut, haben wir noch weitere Nominierte?
Also das musst du, vom Basti musst du auf jeden Fall auch mal einen Artikel verlinken, ne? Das wäre gut, wenn du das machen würdest, Basti, ne?
Ja, die schickt dir den Link noch.
Ja,
ja, ach, das genau.
Können wir den quasi in den Empfehlungen mit dazu nehmen, damit auch jeder...
Es kommt aktuell einer rein, der ist erst vor 40 Minuten, ich sehe ihn gerade, der Twitter-Account von Hertha BSC ist auch schon lange überfällig bei uns.
Oh, auf jeden Fall, ey, meine Güte, ja.
Also die haben hier Spielverlagerung, ey Freunde, wir beschäftigen uns nur mit Fußball.
Ja.
Was?
Also die Hertha hat getwittert, Taktikguru Wittmeier erklärt den Taktikfüchsen von Spielverlagerungen, ey Freunden.
Wie sich Theorie und Praxis unterscheiden.
Also so ein bisschen angriffen von wegen Spielverlagerung. Hat Spielverlagerung darunter geschrieben, weil der René Maric von Spielverlagerung ist ja bei Red Bull Salzburg in der Jugendmannschaft.
Genau.
Sehr aktiv. Und dann haben die geschrieben, ganz vorsichtig, unsere Praxisabteilung hat gerade 5-0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Und dann hat die Hertha geantwortet, wo? Im Tippkick oder was? Und dann hier so ein GIF, so ein ganz lustiges. Und dann hat die Spielverlagerung darunter geschrieben, in der UEFA Youth League, googelt mal, was das ist. Und dann haben die geschrieben, wir beschäftigen uns nur mit Männerfußball, aber Glückwunsch lag bestimmt nur in der Analyse, wo du denkst,
oh Gott.
Wir beschäftigen uns nur mit Männerfußball, Männerfußball.
Ist auch wieder so, so Witze waren auch schon irgendwie vor 20 Jahren nicht lustig.
Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber gut, ist vollkommen richtig. Die sind halt auch echt überfällig, ne? Meine Güte.
Kann man ruhig als
einige so Dinge nehmen,
ja. Kommentar von Raphael Honigstein unten drunter, oh weia.
Ja, genau. Hm?
Das sagt auch irgendwie alles dazu.
Hat sich der Leiter des Twitter-Accounts beziehungsweise der Social Media verantwortlich da auch ordentlich in die Nesseln gesetzt. Vielen Dank.
Ja.
Und jetzt kann ich natürlich noch feierlich verkünden, wer der Dummschwätzer der letzten Woche gewesen ist. Natürlich habe ich das jetzt, wirksam habe ich jetzt geguckt und lang gebraucht. Und zwar ist derjenige ein besonderer Freund von uns, der Rainer Wendt, der ja auch gleichzeitig nominiert ist für den Lifetime Award, hat es geschafft, hat sich bei der namhaften Konkurrenz durchgesetzt. Für mich sehr überraschend, dass Thorsten Frings nur 9,7% aller Stimmen bekommen hat. Auf Platz 3 war es der Waldi, ja, auf Platz 2 der gute Enes Benatira und auf Platz 1 Rainer Wendt. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Falls wir dich irgendwann mal sehen sollten, was ich nicht hoffe, dann bekommst du den
Ich hoffe es sehr. Wenn ich Rainer Wendt ist auch auf jeden Fall auf meiner Liste, das habe ich mir von Chris Jericho abgeschaut. Ich habe auf jeden Fall auch eine Liste und da steht Rainer Wendt ganz oben mit drauf. Mit so illustren Größen wie Alfred Draxler und Uli Hoeneß.
Da gut.
Was ich dann mit denen mache, darf ich hier nicht sagen. Das,
ein Bierchen trinken.
Genau.
Okay, das da haben wir das auch abgehakt. Sehr gut. Okay.
Grandios. Gut, haben wir noch weitere Schlechtschwätzer?
Nein.
Echt für heute.
Reicht für heute. Gut, dann auch hier wieder der dezente Hinweis abstimmen und wir lösen dann in der nächsten Woche auf. Dann kommen wir zu den Empfehlungen und da habe ich eigentlich nur eine Sache, die sich allerdings aus zwei Videos zusammensetzt. Der ehrenwerte Herr Basti war am vergangenen Wochenende bei eben lang besprochenem Spiel gegen Ingolstadt als rasender Reporter unterwegs. Und da gibt es zwei wunderbare Videos auf einem YouTube-Kanal, den wir hier an dieser Stelle verlinken werden. Vielleicht magst du, Basti, noch kurz was dazu sagen.
Ja, erzähl doch mal, wie es so war.
Genau, erzähl mal ein bisschen.
Das ist nicht schlecht.
Bitte?
Bitte, bist so schnell.
Bitte schnell, René Schätzschnitt.
Ja, nee, auch das war vor 30 Jahren schon nicht lustig.
Es war ganz nett. Es war ganz nett dort. Wir wurden ja gebeten, das zu tun für One Football und Krombacher. Die Leute von Krombacher waren, muss ich ganz ehrlich sagen, waren sehr, sehr nett. Mhm. Der Kollege, mit dem ich es dort gemacht habe, war auch sehr nett. Und wir kamen dort an und dann wurden wir sehr nett empfangen und dann war halt unsere Aufgabe, ein paar Videos zu drehen rund ums Spiel, ein bisschen die Reaktionen einzufangen und das habe ich dann mit meinem Handy getan. Klar, das Spiel war ein bisschen blöd und hat dann diesen Nachmittag nicht unbedingt abgerundet, aber ich muss sagen, die Leute von Krombacher, die waren zumindest sehr, sehr nett, aber ja, viel mehr kann ich euch da jetzt leider gar nicht berichten. Außer, dass Peter Fischer, Hellmann, also die Loge von Krombacher ist direkt neben der Eintracht-Loge. Das war das Interessanteste eigentlich an dem Ganzen.
Oh, interessant, ja, okay.
So ein bisschen das mitzukriegen, wer mit wem ein bisschen redet und wer sich wie verhält, wie viel Restalkohol noch drin hat und so weiter und so. Das war spannend.
Okay. Ah, du hast ja jetzt
aber ansonsten was. Ja.
Guten Einblick gegeben. Okay, sehr cool.
Gut. Genau, dann guckt euch da doch einfach mal die Videos an, die Basti da gemacht hat, findet ihr unter dem YouTube-Kanal von One Football Deutschland. Ich hau euch die Links dazu in die Sendungsnotizen. Habt ihr noch was ihr empfehlen wollt? Wir haben ja noch diese Buchthematik offen. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen, bin aber noch nicht wirklich weit, weil ich wegen Arbeit und so momentan nicht so sehr dazu komme. Ich weiß nicht, ist einer von euch da schon weiter und kann dazu schon was sagen, ohne jetzt Inhalt zu spoilern, weil zumindest der Anfang war jetzt schon mal gut und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, aber ich krieg's irgendwie zeitlich nicht so ganz auf die Kette.
Ich werde gleichfalls auch noch nicht zeitlich hinbekommen.
Ich werde wahrscheinlich so irgendwann an Weihnachten Zeit haben, das Buch zu lesen.
Genau. Ich wollte es gerade sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, es dauert nicht mehr lange, bis ich es anfasse, weil ich habe, glaube ich, also das Buch ist auf meiner Pending-List von Büchern eigentlich noch auf dem vierten oder fünften Platz. Da liegen noch vier Bücher davor, die ich immer noch nicht angefangen habe zu lesen.
Gut, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, ohne zu sagen, um welches Buch es geht, aber das holen wir dann nächste Woche nach. Ich gucke vielleicht bis dahin ein paar Seiten.
Machen wir nächste Woche, das ist der Cliffhanger für nächste Woche.
Cliffhanger, hervorragend.
Cliffhanger für nächste Woche, wir machen hier so ein bisschen Spannung, bringen wir rein in unseren Bücherclub hier. Wenn die Eintracht jetzt schlechter spielt, dann wandeln wir die Sendung um. Dann besprechen wir einmal die Woche ein Buch. Kommen wir zusammen und sagen, Marvin, hast du es gelesen? Nee, Basti, ich auch nicht. Alles klar, Dankeschön, schönen Tag noch. Spendet für uns, tschüss.
Wir können dann einfach das Inhaltsverzeichnis und den Klappentext vorlesen. Genau. Das reicht doch.
Und dann tue ich mir irgendwelche Amazon-Rezensionen, lese ich dann vor und Zusatz hätte ich.
Das wiederum könnte lustig sein.
Die lustigsten Amazon-Rezensionen, ja, okay. Aber ich glaube, wir schweifen ab.
Zumindest am Ende der Sendung sollte uns das erlauben.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eins unserer konzeptuellen Bestandteile, dass wir am Ende der Sendung so ein bisschen abschweifen?
Ja. Okay, stimmt.
Gut, dann schweifen wir zurück und haben noch ein bisschen Housekeeping zu tun. Ich möchte nochmal allen Patreon-Spendern danken, die ich jetzt hier nicht namentlich vorlesen werde, weil es doch eine ganze Menge sind. Von daher einfach mal ein großes Danke so. Und noch ein Dank an den Malte, der außer der Reihe noch etwas gespendet hat. Von daher da nochmal ein gesondertes Dankeschön.
Merci.
Dankeschön.
Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mal unter eintracht-podcast.de/support vorbei. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie das geht. Das muss nicht immer nur finanziell sein. Das ist auch einfach schön, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familien, Kollegen, wem auch immer erzählt, dass es uns gibt oder Bewertungen bei iTunes hinterlasst oder auch einfach mal uns zur Sendung Feedback gibt. Die Möglichkeiten dazu sind fast grenzenlos, Twitter, Facebook, Kommentare, Slack. Ihr findet uns quasi überall. Ach, und Snapchat haben wir auch. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, da passiert momentan nicht viel, aber wir hätten es.
Ich habe uns einen Account gesichert, mehr aber nicht.
Genau, und wir haben noch einen AppNet-Account, der läuft noch bis Ende des Monats. Dann
wird dieser Dienst beendet.
Also bis dahin könnt ihr da auch noch kommentieren.
Ich habe auch irgendwann mal den Elo-Account für uns angelegt. Also wenn du es jetzt ganz in die Höhe treiben willst. Ne?
Wir können quasi überall, genau.
Okay.
Ja, da würde ich sagen, sind wir auch schon durch für diese Woche. Ich danke euch fürs Mitmachen und ich wollte gerade sagen, danke für die Live-Hörer, aber Live-Hören war ja leider nicht. Ich werde mich jetzt gleich hinbegeben und da mal versuchen, gegen dieses Blech dagegen zu treten, dass das bis nächste Woche dann auch wieder funktioniert. Nächste Woche dann, so wie es der aktuelle Plan aussieht, wahrscheinlich am Donnerstag, also nach dem Pokalspiel. Ob es dabei bleibt und um wie viel Uhr genau, das kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn ihr entweder in den Slack-Live-Channel reinschaut oder unserem Twitter-Account oder auf der Facebook-Seite da mal einen Blick drauf werft. Da kriegt ihr die Info auf jeden Fall rechtzeitig, bevor wir loslegen und wie gesagt, hoffentlich dann auch wieder mit Livestream. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, viel Spaß allen denen, die am Wochenende im Stadion sind, allen denen, die am Wochenende Fasching feiern und auch in der kommenden Woche im Pokal gegen Bielefeld unterwegs sind. Und ja, dann melden wir uns danach in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!